Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Hallo und willkommen zum Gamondocast, dem Podcast für Videospielbegeisterte und für Jan und Lukas. Hallo.
Der Podcast für mich. Aber hi.
Ja, es ist ein Podcast für euch beide und für unsere Zuhörer natürlich auch. Aber ja, ich bin nicht alleine hier. Ich bin der Marco und hier der Jan natürlich. Hallo Jan.
Hi.
Du brauchst immer so lange. Und Lukas. Hallo Lukas.
Von mir.
Ja, wir sprechen heute über, wer hätte es geahnt, Videospiele. Und ja, fangen wir am besten mal mit den Sachen an, die wir gerade so spielen. Jan, was spielst du denn gerade? Hast du irgendwas Neues seit der letzten Woche angefangen oder spielst du immer noch die gleichen Spiele?
Ich bin derzeit für unsere schöne Seite gamondo.de Windbound am Testen. Das ist, ich glaube, auch letzte Woche rausgekommen oder vorletzte Woche. Ich meine, es wäre vorletzte Woche rausgekommen. Es ist ein Survival-Spiel, aber ein etwas leichteres Survival-Spiel. Ich meine, also nicht leichteres, aber ich sag mal minimalistischeres. Ich meine, ihr habt ja beide Zelda Breath of the Wild gespielt, richtig?
Ja.
Ich habe keine Switch.
Hast du es nicht gespielt? Oh, okay.
Nee.
Auch keine Wii U?
Nee.
Ich habe es auf der Wii U gespielt. Aber zumindest Marco wird sich ja an diese eine Insel erinnern, ganz im Osten der Karte.
Ja.
Diese eine Insel, wo du dann auf einmal keine Items mehr hast und dich quasi mit dem behelfen musst, was die Insel dir gerade so gibt und so.
Ah, okay, das war im Osten war das? Okay.
Ich meine, das wäre im Osten gewesen, ganz im Osten der Karte, also so sehr Ost-Ost. Okay. Auf jeden Fall, das Spiel ist im Prinzip sehr viel das. Also es hat Zelda Breath of the Wild Optik, es hat Zelda Breath of the Wild Sound, also Musik auch, was beides sehr schön gemacht ist. Aber es ist halt primär ein Survival-Spiel. Man ist halt diese Kriegerfrau von irgendeinem Nomadenvolk, was halt mit Booten rumfährt, sehr hawaiianisch, leicht angedeutet, ein bisschen wie dieser eine Disney-Film, Moana oder wie der hieß.
Vaiana.
Oh ja, stimmt, ja, da gab es ja unterschiedliche Titel in Deutschland und anderswo.
ja, sehr verwirrend. Aus Gründen.
Ja, auf jeden Fall, du bist halt gestrandet und bist dann halt in so einem Archipelago von Inseln und musst da halt immer so mystische Schlüssel finden, damit du weiterkommst zum nächsten Archipelago von Inseln. Und entsprechend ist das dann halt so ein bisschen anders als bei den meisten Survival-Spielen, wo du dann mehr oder weniger so eine Basis baust und dich so ein bisschen auf Langzeit einstellst, sag ich mal. Da hast du jetzt so ein bisschen mehr dieses leichte Story-Element und so, was dich weiterbringt. Und es ist auch vom Stil her ein bisschen mehr nomadisch, also im Sinne von, du hast nicht so viel Inventar. Die Inseln sind relativ rar gesät und du bleibst halt schon immer irgendwie in Bewegung. Was ich vom Ansatz her ganz interessant finde und was halt auch ein paar coole Sachen hat, dafür, dass du halt irgendwie keine permanente Basis baust, hast du halt dieses Boot und am Anfang baust du das halt irgendwie aus Gräsern, baust du so ein Kanu zusammen und dann kriegst du ein Segel und dann kannst du, beziehungsweise dann baust du ein Segel, dann kannst du segeln und irgendwann hast du einen Katamaran und den kannst du dann weiter aufbohren und so. Und das ist eigentlich so ziemlich das Coolste an dem Spiel halt, dass man sich so nach und nach beziehungsweise immer wieder ein neues Boot baut oder das Boot verbessert. Das ist irgendwie cool. Das Einzige, was halt irgendwie problematisch ist, also es ist halt diese Struktur, ich glaube, es sind dann insgesamt, machst du das 5-mal, halt diese, du fährst halt von Insel zu Insel, manche Inseln haben so Türme, die so Schlüssel aktivieren und dann fährst du halt, wenn du diese Schlüssel aktiviert hast, zu einer quasi speziellen Insel, wo dann halt quasi ein Tor ist, was zu so einem Zwischending führt, was ein bisschen die Story weitermacht und die und quasi so ein bisschen ein, ich sag mal, Challenge-Level ist für deine Segelkünste. Und dann kommst du halt in dieses nächste Archipel von Inseln. Und das ist alles ganz gut und recht. Und die Inseln werden halt auch immer größer, beziehungsweise das ganze Gebiet wird halt auch immer größer und es kommen halt neue neue Tiere, neue Flora, neue Fauna hinzu. Aber nicht so viel. Das ist halt irgendwie das Problem. Es ist halt so ein wenig das, was man so ganz am Anfang tut, das ist im Prinzip das, was man den Rest des Spiels tut, mit relativ wenig Abwechslung, sag ich mal. Also es ist nicht, es steigert sich nicht genug oder es ändert sich nicht genug, um zu sagen, dass es dauerhaft spannend bleibt, beziehungsweise es nutzt sich nach und nach so ein bisschen ab, wenn man dann halt merkt, dass man im Endeffekt immer sehr viel gleiche Dinge tut, beziehungsweise dann halt bei jedem Schritt vorwärts dann halt, oh, hier gibt's ein paar andere Bäume und irgendwelche komischen Spinnenviecher und Sachen, woraus du jetzt einen Bogen bauen kannst, aber das ist halt alles nur so ein bisschen mehr und nicht irgendwie so sehr viel mehr zu entdecken.
Mhm. Aber schon. Dann, ja, macht man irgendwas mit den Winden oder hat der Titel hier, wie hieß das nochmal, Windbound?
Windbound.
Hat das man irgendwas mit Wind oder hat das irgendeine bestimmte Bedeutung? Oder ist das wegen den Segeln?
Es ist wegen dem Segeln und das ist halt die Sache. Es ist halt, ich würde jetzt sagen, kein realistisches Segeln, aber halt akkurater. Das heißt, gegen den Wind segeln ist nicht. Und da musst du so ein bisschen, wie nennt man das? Da gibt es irgendeinen Terminus für, wenn du irgendwo hinsegeln willst, was gegen den Wind ist.
Den Windsegeln?
Nein, da gibt es auch irgendetwas Professionelles für. Ich bin sehr enttäuscht darüber, dass ihr alle keine nautische Personen seid. Aber ja, das ist die Sache. Einerseits, natürlich kann das ein bisschen teilweise frusten, wenn man wirklich irgendwo hin will, wo gerade wirklich gegen den Wind ist, weil dann muss man so halt im Zickzack rumfahren und dann die Segel ein bisschen lösen und dann beziehungsweise ein bisschen fester binden, glaube ich, und in bestimmte Positionen stellen, aber es ist gleichzeitig auch halt auch irgendwie involvierter, als wenn das Boot jetzt einfach quasi so eine Art schwimmendes Go-Kart ist, wie das ja halt mit vielen Fahrzeugen ist bei Spielen.
Obwohl bei vielen Spielen steuern sich die Autos wie Boote.
Ja, okay, ja.
Ich denke an jetzt hier.
Für eine PS2-Ära war das schlimm und anstrengend.
Genau.
Ja, Story kann ich jetzt noch nicht super viel sagen. Die ist halt relativ vage. Ist ein bisschen Journey-ähnlich. Du quasi zwischen den Leveln, in Anführungsstrichen, hast du halt immer so, wie heißt es, so Wandmalereien, die ein bisschen was von Story erzählen. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich viel, was halt eben auch ein bisschen schade ist dafür, dass das halt so ein bisschen das herausstechende Merkmal bei Windbound ist, im Gegensatz zu anderen Survival-Spielen, dass du halt quasi eine Story hast, beziehungsweise dann auch irgendwann ein fixes Ende, was dich so vorantreibt. Also es sind ein paar nette Ideen, die mir gefallen. Mir gefällt an sich auch dieses relativ minimalistische Survival-Ding, also nicht irgendwie was mit tausenden Systemen oder so, oder wie bei Minecraft, dass du jetzt irgendwie einen Computer bauen kannst oder was auch immer, oder dass du tausend Sachen machen musst, bevor du irgendwie den, in Anführungsstrichen, Story-Content von dem Spiel findest, sondern halt mehr so wirklich dieses sehr basische Survival-mäßige halt. Das ist eine ganz nette Idee, aber andererseits ist es halt auch ein bisschen wieder vergleichsweise sehr minimalistisch und halt, es könnte ein bisschen mehr Abwechslung haben.
Naja, und wie ist es technisch? Also, läuft es sauber?
Technisch ist es überraschend gut. Ich meine, es ist ein bisschen buggy und so vom Gameplay könnten ein paar Sachen besser sein. Zum Beispiel, wie das Design auch ist, halt, dass das in Anführungsstrichen Kampfsystem sehr ähnlich zu Zelda. Also quasi Z-Targeting, falls man das immer noch so nennt. Das könnte ein bisschen besser sein, aber dafür ist es ein sehr hübsches Spiel und musikalisch und rein soundtechnisch auch sehr gut. Da war ich tatsächlich positiv überrascht.
Oh, dann.
Der Entwickler, genau.
Das hatte ich jetzt gerade nicht ganz verstanden.
So, wer ist denn der Entwickler? Wer ist das?
Ich weiß gar nicht, wer der Entwickler ist. Publishers Focus Interactive. Ich kann mal gerade nachsehen, wenn ihr mir eine Sekunde lasst.
Eins. Ich weiß es denn. Schau ruhig nach.
Ja, wenn mein Computer schneller wäre und durch die E-Mails gucken würde, dann wäre das jetzt auch schneller. Über Windbound. Key Features interessieren mich nicht.
Müsste man noch kriegen, wenn man Windbound eingibt, Plattform. Entwickler ist Five Live Studios.
Jetzt lässt du mich natürlich wieder, sagt mir jetzt gerade auch nichts. Lässt du mich hier natürlich wieder doof dastehen, weil ich auf die falsche Art geguckt habe. Oh, die haben Satellite Rain gemacht. Satellite Rain war auch nicht schlecht. Das war quasi ein spiritueller Nachfolger von Syndicate Wars.
Ja, aber der Publisher ist Koch Media, beziehungsweise Deep Silver, also die kennt man ja.
Oh, Deep Silver war es. War nicht Focus, war Deep Silver, Entschuldigung. Aber ja, das habe ich hauptsächlich gespielt, abgesehen halt von mehr Flugsimulator und das war es eigentlich auch.
Ja, gut. Das ist ja, stimmt, so ein Flugsimulator hatte ich jetzt einige andere Dinge, da hatte ich jetzt ein paar Berichte gelesen oder mitbekommen, wo jetzt von mehr Problemen berichtet worden ist, dass das nicht ganz so performant läuft, oft abstürzt und dergleichen. Aber es scheint wohl nur bei der PC-Version zu sein.
Ich meine, es gibt ja nur die PC-Version.
So, ich dachte, es kommt noch für die Xbox. Achso, jetzt kommt wahrscheinlich...
Es kommt noch für die Xbox, aber wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Mal sehr gespannt, wie das aussieht. Ja, es ist technisch jetzt... ich hatte auch Abstürze und alles. Im Endeffekt in Erweiterung zu dem, was ich letzten Podcast war, glaube ich, gesagt habe.
Der 56.
Es ist halt der 56. Podcast. Es ist halt ein Simulator und da sehr sophisticated und es ist halt... Es ist halt auch in dem Sinne ein bisschen auf einem anderen Level, als ich jetzt normale Spiele sehen würde. Also es ist jetzt nur, weil es ein bisschen populärer ist, also dass Sachen da nicht immer ideal laufen. Das ist auch wieder etwas, was relativ normal ist bei Simulatoren, was jetzt auch keine hundertprozentige Ausrede sein soll, aber an und für sich geht es. Es sind halt nur eben sehr, sehr hohe Systemanforderungen und man sollte halt nicht erwarten, dass man da irgendwie sehr saubere Framerates bekommt. Und ja, Abstürze passieren auch. Jetzt kam der erste Patch heraus. Seitdem hatte ich keine Abstürze mehr, aber dann wiederum habe ich auch nur einmal in 10 Fällen oder so einen Absturz, was immer noch vergleichsweise oft ist, aber kann ich jetzt nicht so genaues zu sagen.
Nun gut, Lukas, was spielst du denn gerade?
Auch ein Spiel für Gamono momentan, und zwar ist das Ari and the Secret of Seasons.
Das ist, hab ich von gehört.
Ja, entwickelt von einem belgischen Studio Exin und Fishing Cactus, also zwei Studios, gepublished von Modus Games. Die Studios, also Exin, hat davor Afterloop gemacht, das ist ein Spiel für mobile Geräte, kennt wahrscheinlich hier keiner. Aber Fishing Cactus kennt ihr vielleicht, beziehungsweise ich kannte sie durch Epistory. Das ist so ein Epic Story Typing Chronicles, ein Spiel, wo du rumläufst, ist ein kleines Adventure und über Tastaturbefehle, also du tippst Sachen ein, dort deine Sachen machst, also Angriffe oder was auch immer. Also ein nettes kleines Spiel. Weiß nicht, ob ihr das schon mal gespielt habt.
Ich müsste es mal spielen. Ich habe es über irgendein Bundle erworben. Eventuell sogar mehrmals.
Also definitiv empfehlenswert. Ist auch mittlerweile ein zweiter Teil Nano Story als Early Access oder wie auch immer man das nennt, auf Steam. Also definitiv empfehlenswert. Also, Ari and the Secret of Seasons kam am 1. September raus, also diese Woche noch, am Dienstag, würde ich jetzt sagen.
Dienstag, ja.
Kam für die aktuelle Konsolengeneration, also PS4, Xbox One, Switch und den PC raus und ist im Prinzip ein 3D-Adventure mit vielen Rätseln und Puzzeln in so einer relativ niedlichen Optik, die ein bisschen an, ja, vielleicht Zelda erinnert, also Breath of the Wild am ehesten noch, aber nicht ganz so hübsch aussieht.
Ja, mich erinnert der Stil so an Pixar-Filme, aber halt in viel gröber.
Ja, also so die Qualität von Pixar, sowas wie, keine Ahnung, oben. Ist das Pixar schon oder Disney?
Ja,
das ist sowas, Pixar. Ja. Sowas wird da sicher nicht erreicht, aber doch so kann man sich ganz gut vorstellen. Also so ist die Art, so eine relativ niedliche 3D-Optik.
So ja, ich denke mal, das haben die versucht irgendwie nachzumachen, denke ich mal. Das war so wahrscheinlich das Ziel dieser Optik.
Ja, ich denke, da hat man sich schon durchaus orientiert. Die Handlung setzt in der fiktiven Welt von Valdi ein. Dort spielen wir die Protagonistin Ariel und die auch die Namensgeberin ist des Spiels, nämlich kurz Ari. Und die wohnt am Anfang in einem Dorf, wo immer Winter herrscht. Also diese Welt ist so aufgeteilt, dass die verschiedenen Regionen verschiedene Jahreszeiten eben innehaben, die aber immer dort sind. Also Winter, Sommer, Frühling, Herbst. Und aufgrund seltsamer Umstände ist es auf einmal so, dass dort, wo eben Winter in ihrem Dorf herrscht, auf einmal Sommer kommt. Das heißt, alles taut ab, irgendwelche Kristalle schießen vom Himmel und auf einmal ist kein Winter mehr da. Und auch andere Regionen in dieser Welt ändern plötzlich ihre Jahreszeiten. Und deswegen ruft der Rat der Jahreszeiten eine Sitzung ein, zu der Ari eben aufbricht. Eigentlich ist ihr Vater einer dieser Mitglieder des Rates, nämlich der Wächter des Winters. Also es gibt für die vier Jahreszeiten auch einen Wächter. Allerdings trauert der um den verschollenen Sohn, also den Bruder von Ari, weshalb eben Ari nun als Wächterin des Winters dorthin geht. Diese Wächter der Jahreszeiten, diese vier verschiedenen, die es dann natürlich gibt, wegen den vier Jahreszeiten eben, sitzen in einem Tempel etwas weiter entfernt und die Reise dorthin ist so, ich würde sagen, der Prolog des Spiels und dann, wenn man da angekommen ist, was gut anderthalb Stunden dauert, dann eröffnet sich das Spiel ein bisschen und fängt richtig an. Es gibt dementsprechend natürlich vier Wächter, eben Wächter des Sommers, Wächter des Frühlings, Herbst und des Winters und man kriegt relativ schnell, wenn man dort ankommt, die Fähigkeit, alle vier Jahreszeiten selbst zu kontrollieren als Ari. Also eigentlich ist sie die Wächterin des Winters, aber aufgrund bestimmter Umstände ist es so, dass sie ein Amulett bekommt, wo vier Sphären drin sind. Eine Sphäre ist für die jeweilige Jahreszeit und Ari kann dann eben damit die vier Jahreszeiten kontrollieren. Und das ist so ein bisschen das Gimmick des Spiels, weil mit diesen Jahreszeiten dann bestimmte Dinge angestellt werden können. Ich bin jetzt bei ja, so knapp 6 Stunden, also 6:10 waren es vorhin, als ich geschaut habe. Und es waren 66% Completion Rate. Ich konnte also schon durchaus einige Eindrücke über das Spiel sammeln. Beginnen würde ich mit dem Positiven. Da gibt es durchaus einige Punkte. Das Spiel ist ein Adventure, Action-Adventure. Das heißt, ihr lauft in einer mehr oder weniger offenen Welt rum, schließt Dungeons ab, löst kleine Rätsel, findet Objekte etc. Die Puzzles oder Rätsel sind dabei tatsächlich relativ einfallsreich, muss ich sagen, und auch nicht zu leicht. Teilweise würde ich sogar sagen, dass sie wirklich schwer sind, beziehungsweise schwer zu durchschauen sind aufgrund der Jahreszeitenmechanik, die ihr eben da benutzen müsst. Das sind nämlich nicht die klassischen Schiebe eine Kiste auf irgendein Druckfeld und das war's, sondern ihr könnt mithilfe dieser Amulettes, den sie hat, die vier Jahreszeiten eben erzeugen und es können maximal drei Jahreszeiten gleichzeitig da sein. Da ihr ja immer in einem Bereich seid, wo eben schon eine Jahreszeit herrscht. Das heißt, im Winter könnt ihr eben keinen Winter mehr erstellen, sondern nur Sommer, Herbst und Frühling. Und mithilfe dieser drei Fähigkeiten in dem Fall müsst ihr dann irgendwie Rätsel lösen. Das ist dann zum Beispiel so, dass im Winter, wenn ihr Sommer aktiviert, eine kleine Sphäre aufgeht, die, naja, wie groß wird die sein? Bisschen größer als Ari. Und dort eben dann auf einmal Sommer herrscht. Das heißt, das ist dann kein Schnee mehr da, sondern das Gras ist grün. Diese Sphären können allerdings nicht ineinander greifen, sondern nur aneinander sein und dadurch müsst ihr dann eben irgendwie knifflige Rätsel lösen. Das heißt, man hat dann ab und zu auch Kugeln, wo man die Sphären reinmachen kann. Die kann man dann bewegen, sodass die Jahreszeiten mitwandern sozusagen. Dadurch lassen sich dann bestimmte Türen öffnen etc. Oder in Wassergebieten, also in Sommergebieten, wo Wasser ist, kann man mithilfe der Winterjahreszeit dann Eis entstehen lassen und eben auch umgekehrt, also in einer Winterjahreszeit, wo Eisschollen sind, lässt sich mithilfe des Sommers dann Wasser erstellen, in dem man tauchen kann oder sowas. Also die Rätsel können dann schon relativ knackig sein. Neben den Puzzles ist auch die Synchro relativ gut. Also die gibt es in den Zwischensequenzen. Der Rest des Spiels ist nicht gesprochen. Da habt ihr dann Textboxen, wie es relativ typisch ist für so Adventures.
Welche Sprachen?
Nur Englisch. Habe ich Englisch gesehen. Also Untertitel weiß ich jetzt nicht genau, aber die Voice-Over sind Englisch gewesen. Und eben nur in den Zwischensequenzen. Aber die sind wirklich gut. Also da kann man nichts sagen. Das ist gut synchronisiert. Die Hintergrundmusik ist ebenso ganz nett gelungen. Ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber wenn ihr im Spiel halt lauft und dann irgendwie verschiedene Themes für die jeweiligen Regionen erklingen, sind die eigentlich ganz schön. Groß abwechslungsreich ist es nicht und das ist jetzt kein Soundtrack, den man sich vielleicht zum Lernen oder zum Chillen anhören würde. Relativ neutral stehe ich dem Kampfsystem gegenüber. Da werden sich aber vielleicht auch Geister scheiden. Das ist nämlich extrem simpel. Hat auch nur drei Funktionen und das ist Schlagen, Ausweichen und Parieren. Das hat mich anfangs relativ wenig gestört. Das war dann ganz angenehm. Da konnte man einfach schnell die Gegner besiegen. Eben parieren, ganz klar. Der Gegner blinkt, wenn er schlägt, dann drückt ihr parieren und der Gegner wird zurückgeworfen, ausweichen, ihr springt zur Seite und schlagen, eben schlagen. Allerdings wird es nach ein paar Stunden doch schnell langweilig, würde ich sagen. Es ist dann so, dass ich teilweise den Gegnern eher ausweiche, beziehungsweise um sie rumspringe, als wirklich draufzuschlagen, weil es nicht wirklich Abwechslung gibt. Die einzige Abwechslung findet man auch hier eben durch das Aktivieren der Jahreszeiten. Ab und zu ist es so, dass ein Gegner möglicherweise ein Schild aus Holz hat oder so. Und wenn dann irgendeine bestimmte Jahreszeit aktiviert, hat er das Schild eben nicht mehr. Oder wenn ihr Herbst aktiviert, hat das Schild dann beispielsweise Dornen außenrum. Warum das so ist, weil das Spiel halt eben so gemacht ist, ist jetzt nicht wirklich logisch, dass im Winter auf einmal das Schild nicht mehr da ist und im Herbst Dornen sind. Also, aber ja, ist halt so. Damit kann man ein bisschen experimentieren und kann sehen, welche Gegner sich dann inwiefern verändern oder inwiefern sie gebufft oder genervt werden, tatsächlich mehr oder weniger. Kommen wir jetzt zu den etwas negativeren Aspekten. Die lassen sich fast großteilig unter dem Kernaspekt nicht polished zusammenfassen. Das Spiel ist nämlich wirklich, also man könnte meinen, das wäre nicht durchs Quality Management gegangen. Da sind Fehler, die fangen an bei, die Gegner greifen nicht an oder ich schlage auf die Gegner und die Gegner wehren sich nicht. Ich bin alle vier Schwierigkeitsgrade durchgegangen, also leicht, normal, hart und insane gibt's. Und ich spiele standardmäßig auf normal und auch auf insane oder sowas haben die Gegner sich teilweise nicht gewehrt. Also du konntest einfach 6, 7 Mal auf sie einschlagen, da waren sie tot. Dann bist du zum nächsten Gegner gegangen, der daneben steht, der auch nicht angegriffen hat, während du den einen besiegt hast und der hat sich dann auch nicht gewehrt. Da aber manche Gegner eben doch reagieren, nehme ich mal stark an, dass es eben irgendeine Art von Bug ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass gewollt ist, dass die Gegner nicht angreifen. Des Weiteren hatte ich leider doch wirklich einige Abstürze. Besonders nervig war es dann in einem Dungeon, wo ich war, wo ich dann einen kleinen Miniboss auch besiegt hatte und dann eben wieder raus wollte. Dann hast du halt eben eine Wand, wo dann eben. Ups, okay, das Fenster ist gerade zugeknallt. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht.
Ich habe nichts gehört.
Okay. Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Ich dachte gerade, oh, was ist das denn? Jedenfalls.
Die Entwickler kommen jetzt zu dir rein und
Ey, das war tatsächlich ziemlich laut. Jedenfalls muss man dann eben raus und dann gibt es eine kurze Ladezeit. Und während dieser Ladezeit ist es zweimal abgestürzt, was halt schon ärgerlich ist, weil ich dann den Boss nämlich nochmal machen musste. Zweimal. Das war dann doch schon etwas nerviger, hat dann auch so 20 Minuten gekostet. Auch die Ladezeiten sind relativ lang. Also für ein Spiel, das jetzt nicht so anspruchsvoll wirkt, können die Ladezeiten schon mal 2 bis 3 Minuten in Anspruch nehmen. Was ich schon sehr lang finde, wenn man es mal mit Ghost of Tsushima vergleicht oder so, wo. Gut, das ist natürlich auch das Paradebeispiel, weil es da so
Ja, wollte
unfassbar
gerade
schnell
sagen.
ist.
Wollte
Aber,
gerade sagen, das ist
also.
unfair.
Ja, natürlich, ich meine, das ist ein kleines Indie-Studio, aber die Ladezeiten sind schon wirklich sehr lang, finde ich. Das schlägt sich, also diese längeren Ladezeiten, so, das ist ja vielleicht auch ein Performance-Ding. Und das schlägt sich dann irgendwie auch im generellen Spielverlauf so aus. Das Spiel ruckelt sehr stark, vor allem während Cutscenes, aber auch während dem Gameplay. Nicht immer, aber des Öfteren, auch vor allem, wenn dann mehrere Effekte irgendwie sind durch die Sphären, weil du hast dann beispielsweise im Sommer dann auch irgendwelche Partikeleffekte oder so, oder im Frühling, oder im Winter halt eben dann Eis, das sich ausbreitet. Und dann fängt das Spiel auch schon ein bisschen an zu laggen oder zu ruggeln, was natürlich nicht so toll ist. Und das auch noch auf einer PS4 Pro. Wie es auf dem PC ist, weiß ich nicht. Ich habe es ja nicht auf dem PC gespielt. Aber ich habe ein bisschen was gelesen, dass es auch auf dem PC mit einer 1080 Ti nicht einwandfrei laufen soll, vor allem in Cutscenes. Was natürlich dann schon eher komisch ist. Also hier wurde vielleicht dann auch nicht perfekt optimiert für
Wenn ich
die
mal
Version.
kurz einhaken darf,
Ja.
ich war jetzt dann doch neugierig und habe mal nachgesehen und tatsächlich, wie auch Windbound nebenbei erwähnt, ist es ein Unity-Spiel. Und an und für sich will ich jetzt nicht über Unity lästern, weil da kann man auch sehr gute Ergebnisse erzielen, unter anderem auch wie gesagt, Windbound fand ich jetzt technisch sehr, sehr gut, auch wenn ich da tatsächlich einen Bug hatte, wo ich mal ein Dings neu laden musste, aber das ging. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich sehr oft feststelle bei Unity-Spielen, insbesondere auf PS4, egal ob es PS4 Pro oder Basis PS4 ist. Performance ist da oft unglaublich schlecht. Also da musst du wohl als Entwickler, glaube ich, sehr viel in Optimierung rein investieren, damit das anständig läuft. Ich meine, ich schätze, das ist ja auch der Nachteil an sich. Der Vorteil bei Unity ist ja, du kannst relativ schnell für quasi alle Plattformen bauen, die Unity unterstützt. Aber es ist halt auch oft sehr schlecht optimiert. Und das ist mir schon insbesondere während der ganzen PS4-Ära sehr oft aufgefallen. Also von daher, auch mit den Ladezeiten, bin ich jetzt auf einmal leider nicht mehr verwundert, was das angeht.
Also bei ARI gar nicht jetzt. So viele Unity-Spiele ein, die ich gespielt habe. Aber das wird es natürlich durchaus erklären. Ja.
Ich meine, wird halt an sich fast ausschließlich von irgendwelchen Indie-Entwicklern benutzt. Müsst ihr jetzt mal gucken, was da unter anderem rausgekommen ist.
Das erklärt natürlich dann schon, warum auch viele der Indie-Spiele dann irgendwie doch technische Probleme haben, obwohl sie gar nicht so krass performant sein sollten, sage ich mal.
Aber es scheint halt zumindest mit Sachen wie Unreal Engine ein bisschen einfacher zu sein. Wie gesagt, es ist Engine an sich, kann man auch sehr gute Ergebnisse mit erzielen, aber ich hatte jetzt gerade mal nebenbei nachgeguckt, während du erzählt hast, ja, und habe halt gesehen Unity und ich bin leider nicht überrascht.
Ja, dann erklärt das zumindest. Es ist schade, weil, also ich komme dazu dann mein kleinen Fazit noch, aber das reißt das Spiel schon etwas runter, dass es nicht ganz so performant ist. Aber ich mach mal weiter mit meinen etwas negativeren Punkten.
Es ist das nicht am Ende gewesen.
Die nächste Sache ist nämlich auch eine technische Sache. Ich weiß nicht, ob das dann auch mit der Unity Engine zusammenhängt, aber die Kollisionsabfrage ist wirklich nicht gut, was dazu führen kann, dass ARI, also die Protagonistin, dann irgendwie ab und zu mal auf Gegenständen hängt oder in Gegner reinklippt oder in NPCs reinklippt oder in Gegenstände reinklippt. Das reißt einen dann irgendwie auch immer wieder raus. Also so Kollisionsabfrage ist sowas, das, wenn das schief läuft, das kann einem schon ein bisschen das Spiel versauen. Also mir zumindest. Außerdem funktioniert auch die Interaktion mit Menschen oder Gegenständen nicht, man muss dann immer einen Button drücken, wenn du mit denen reden willst, ja klar. Oder auch Gegenstände sammeln, Truhen öffnen. Und das klappt beim ersten Mal irgendwie nicht. Das hatte ich bei Beyond the Steel Sky ja auch, dass irgendwie du perfekt stehen musst, wenn du irgendwas aktivieren willst. Und hier ist es auch so, dass wenn du nicht irgendwie an einem guten Winkel stehst, öffnet es einfach irgendwelche Truhen nicht oder sowas. Also das nervt dann auch schon wirklich. Und das absolut Nervigste ist, dass die Missionsanzeige bei dem Spiel bei mir nicht aktualisiert wird. Man hat links am Bildschirmrand seine Missionen. Ich hatte 2 Stück, ich habe keine Ahnung, ob mehr oder weniger hingehen. Es ändert sich nichts, wenn ich was drücke. Wenn ich nämlich im Menü bin und eine der Nebenmissionen auswähle oder irgendwie die Hauptmission anklicke, sollte eigentlich links eben erscheinen, okay, du hast diese Mission angepinkt, die Mission willst du jetzt machen, das wird auf der Karte angezeigt. Ändert sich aber nichts. Ich habe seit dem Tutorial mehr oder weniger diese 2 Missionen, die Hauptmission und eine Sammelmission, wo du halt irgendwie 5 T-Pötte finden musst. Das ändert sich nicht, das ist halt da und ja, ich muss halt im Menü gucken, was meine Quests sind, was ich dann für Nebenaufgaben oder so habe. Es kostet dann halt immer Zeit, das Menü zu öffnen. Es ist auch nicht ganz so intuitiv, weil wenn du die Start-Taste oder Options-Taste drückst, kommst du ins Hauptmenü, wo eben dann sowas wie Speichern, Optionen, Beenden sind, musst dort aber erst auf den Reiter Inventar gehen, um dann in deinen Quest-Menü, Inventarmenü, Kartenmenü etc. zu kommen. Also da gibt es keinen separaten Knopf auf dem Touchpad oder sowas, was ich auch ein bisschen unsinnig finde. Das alles würde ich unter so einem Punkt von nicht wirklich, ja, unter nicht polished zusammenfassen. Also das sind alles so Sachen, die man mit, ich sag mal, einem Monat mehr Entwicklungszeit und Quality Management am Ende vielleicht noch in den Griff bekommen hätte. Das sind Sachen, die eben dann am Ende überarbeitet werden müssen. Ich habe allerdings auch noch 2, 3 Sachen, die sich eher aufs Game Design beziehen. Da wäre nämlich zum einen, dass die Missionsziele nicht immer klar dargestellt werden, vor allem in Dungeons. In der Welt, die relativ offen ist, hat man immer eine Minimap. Das heißt, man kann da sehen, okay, dort sind irgendwie Häuser, da ist eine Truhe, also dort werden dann auch die Icons abgebildet von den jeweiligen Objekten oder auch Shops oder so. Das hat man in Dungeons nicht, da ist die Minimap dann auf einmal weg. Und dementsprechend hat man auch keinen Kompass oder irgendwelche Hilfsrichtungen, wie man weitermachen soll. Man hat dann eben seine Quest, sagen wir, ist jetzt irgendwie erkunde den Sonnentempel, Sommertempel, und das war's dann. Kannst dann in, musst dann halt gucken, wie du weiterkommst. Du hast nicht wirklich ein Ziel, dass du in den Raum musst, um dieses Objekt zu aktivieren, um dann in die nächste Tür zu kommen. Das muss man sich alles selbst erschließen. Das mag für einige Leute vielleicht ganz angenehm sein, aber nach einer Zeit wird es sehr störend, wenn man dann irgendwie in die gleichen Räume 10-mal reingeht. Also ich bin jetzt ja, wie gesagt, bei 66%. Hat mein Wecker wohl gerade geklingelt. Ich bin jetzt ungefähr bei 66% und hänge an einem Rätsel, wo ich jetzt schon seit einer halben Stunde ungefähr bin, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht und einfach keine Hilfestellung des Spiels finde, was denn genau mein Ziel ist, ob ich überhaupt richtig bin oder so. Und das nervt dann einfach ein bisschen, vor allem, dass es eben keine Karte gibt und da bei mir auch die Missionsziele nicht gescheit angezeigt werden. Ein weiterer Punkt, der auch wieder das Game Design betrifft, ist, dass wenn man Items aufhebt oder andere Gegenstände, nicht angezeigt wird, was die Gegenstände ausmacht, wenn man sie das erste Mal aufsammelt. Zum Beispiel habe ich ich glaube, es war ein Armreif oder eine Kette, irgendeinen Schmuck aufgesammelt, der es erlaubt hat, dass man tauchen kann. Das wusste ich aber nicht, weil es nicht angezeigt wurde. Ich habe einfach gedacht, ich habe irgendeinen Sammelgegenstand aufgesammelt, bis ich dann irgendwann ins Menü bin, in den Inventarreiter bin und dann gesehen habe, ach, mit dem Objekt kann ich auf einmal tauchen. Gut zu wissen. Hätte mir das Spiel vielleicht auch irgendwie sagen können. Also, man kennt es ja, man sammelt ein neues Objekt ein, man kriegt eine Pop-Up-Box. Dieses Objekt ist zum Tauchen geeignet, keine Ahnung, sowas. Das musste ich mir selbst erschließen. Das war ein bisschen nervig. Und das ist bei vielen von den Objekten so. Ich habe dann später gesehen, dass die Kisten tatsächlich eine leicht unterschiedliche Farbe haben. Also, es gibt normale braune Kisten. Und dann gibt es braune Kisten, die so am Schloss verschiedene Farben haben. Und die scheinen wohl Items zu beinhalten, die, ich sag mal, story-relevant sind oder eine Spielrelevanz haben, während die anderen Kisten dann irgendwie Münzen enthalten, also Währung sozusagen. Mhm. Die Währung kann übrigens in Shops eingetauscht werden, allerdings auch nur für kosmetische Gegenstände. Das heißt, du hast viele Westen, Hüte oder Waffen. Ich habe jetzt zwischen den einzelnen Waffen, also ich habe mehrere gekauft, keinen Kampfunterschied gesehen. Die sehen einfach anders aus. Also ich habe jetzt beispielsweise ein Katana. Es gab dann aber auch eine Pfanne oder ein, wie nennt sich das? Streitkolben, sowas in der Art aus Holz mit, ja, Streitkolben. Mehr Damage habe ich mit dem Katana oder dem Streitkolben nicht gemacht als mit der Pfanne. Also das ist rein optisch, was natürlich eigentlich auch gut ist, weil man, da kann man seinen Charakter so gestalten, wie man das möchte. Andererseits ist es halt ein bisschen redundant, wenn ich dann halt irgendwie 15 verschiedene Waffen im Inventar habe, aber die nur optisch unterschiedlich sind.
Das ist ja dann eher sowas kosmetisch. Ich denke mal, das kann man jetzt nicht unbedingt als...
Mich stört's, aber ich würde, es ist relativ subjektiv, also das ist eher ein neutraler Punkt. Es gibt Leute, die stört's ja gar nicht, die freuen sich wahrscheinlich eher, wenn sie ihre Lieblingswaffe oder ihre lieblingsaussehende Waffe nehmen können, anstatt irgendwie dann mit dem besten Schwert rumzurennen, das aber nicht gut aussieht oder so.
Ja, genau. Ich würde es als Feature einsortieren.
Ja, also genau, das kann man schon so sagen. Bei der Kleidung ist es dann halt super, weil dann kann man natürlich auch viele Sachen machen. Bei den Waffen hat es mich ein bisschen gestört, weil ich dachte, okay, ich kaufe jetzt das Katana, das ist bestimmt deutlich stärker als die Pfanne. War es dann halt aber nicht. Aber gut, das ist kein wirklicher Kritikpunkt, das stimmt. Was allerdings ein Kritikpunkt ist, wäre auch mein letzter, ist, dass die Welt wirklich groß ist eigentlich, vor allem für ein Indie-Spiel. Man natürlich schon Ladezeiten zwischen den Regionen hat, sie allerdings sehr leer ist. Also es gibt immer mal kleine Rätsel zu finden, die auch wieder mit den Jahreszeitensphären aktiviert werden müssen oder gelöst werden müssen. Man hat auch kleine Dörfer, wo NPCs sind oder auch Gegner sind. Aber größtenteils sind es einfach weite Landstriche mit verschiedenen Optiken, also Settings wie Strand oder Winter halt beispielsweise, für Sommer und Winter jetzt in dem Fall. Und nicht wirklich viel Inhalt. Man kennt das ja vielleicht von Zelda, wo halt 10.000 Sachen zum Entdecken sind. Hier hast du, wenn es hochkommt, pro Region irgendwie vielleicht 20 verschiedene Sachen zu entdecken. Und das ist wirklich nicht so viel. Einerseits ist es auch ganz gut, weil es nicht zu überladen ist. Also man bringt dann auch nicht zu viel Zeit auf, um irgendwelche Sachen zu entdecken. Andererseits ist es doch schade für die Leute, die doch gerne auch ein bisschen erkunden, weil das Erkunden wird eigentlich nur belohnt, indem man Sachen findet, die vielleicht, keine Ahnung, schön aussehen. Also man findet halt keine relevanten Gegenstände, sag ich mal. Und das ist doch etwas schade. Abschließend würde ich sagen, dass das Spiel sehr gute Aspekte hat, die es durchaus interessant machen. Vor allem eben die Rätsel und das Erkunden, auch innerhalb der Dungeons, außerhalb nicht. Innerhalb findet man dann schon ein paar mehr Sachen. Und eben auch diese Sphärenmechanik, die das Spiel ausmacht, dass eben die Rätsel gelöst werden müssen, indem man seine verschiedenen Jahreszeiten einsetzt. um dann eben weiterzukommen. Das Problem ist aber, dass es so wirkt, als ob das Spiel irgendwie auf Biegen und Brechen am 1. September rauskommen musste, ungeachtet dessen, wie verbuggt es teilweise noch ist. Also wirklich einen Monat mehr Zeit, meinetwegen 2 Wochen, keine Ahnung, wie schnell das geht, aber einfach nochmal 10 Leute als Playtester ranholen und das Spiel durchspielen lassen und schauen, was denn die Negativaspekte sind. Wo sind denn Bugs? Wo stürzt es ab? Und einfach nochmal durchgehen vielleicht. Und das hinterlässt dann einfach einen wirklich bitteren Beigeschmack, weil das Spiel einfach bei Steam momentan, also für 36,99 drin ist, allerdings auch irgendwie nur in der Launchwoche oder so, und danach für 40 € zu holen ist. Und das finde ich wirklich für so ein Spiel schon sehr teuer. Also,
oh ja.
Vor allem, wenn es so verbuggt ist. Wenn das Spiel nicht verbuggt wäre, dann würde ich sagen, doch, das ist die 40 € definitiv wert. Das ist ein süßes Spiel, die Story ist wirklich ganz interessant und auch charmant geschrieben, aber aufgrund dieser vielen Bugs und diesem Status, dass es einfach nicht perfekt entwickelt ist und nicht so in einem Top-Zustand rausgekommen ist, finde ich 40 € einfach zu teuer. Also sobald da mit Patches nachgebessert wurde, dann kann ich das definitiv empfehlen. Das ist wirklich ein schönes, charmantes Spiel. Aber im jetzigen Zustand würde ich einfach sagen, wartet noch 2 Wochen und schaut, ob irgendwie Patches kommen, ob die Entwickler was schreiben und sagen. Ansonsten würde ich erstmal davon abraten und warten, bis es gepatcht wurde.
Ja, das ist eigentlich ganz gut.
Relativ ernüchternd jetzt. Es macht schon Spaß, so ist es nicht, auch die Rätsel wirklich, aber wenn dann konstant irgendwelche Fehler und Bugs im Spiel sind, dann nervt es irgendwann einfach.
Ja, klar, kann ich verstehen. Aber im Grunde, ein Indie-Titel ist es ja quasi nicht, ne? Es kommt ja über Koch Media. Also
der Entwickler ist halt ein Indie-Entwickler.
Ja, ja. Also ist kein großer Entwickler, kann man ja einfach sagen.
Nee.
Das ernüchtert mich jetzt auch ein bisschen. Ich meine, ich hatte auch so ein gewisses Auge auf dem, ich habe ja hier ein paar Trailer von dem Spiel gesehen. Sah eigentlich relativ cool aus. Sah technisch jetzt auch eigentlich sauber aus, aber gut, das sieht man natürlich im Trailer nicht, jetzt ist es verbuggt ist. Ja, schade. Also dann warte ich vielleicht doch noch ein bisschen mit dem Titel.
Das ist jetzt auch nicht komplett malisch machen. Das macht ja schon Spaß, aber wie gesagt, wenn man sich da leicht triggern lässt, wenn dann viele Bugs sind oder auch Abstürze sind, dann sollte man vielleicht einfach warten, bis ein Patch rauskommt und der behebt es ja wohlmöglich. Dann kann man es ganz gut spielen.
Ja, gut zu wissen. Ja, hast du sonst noch was gespielt?
Ja, ich habe Nier Automata gestern angefangen tatsächlich.
Oh, Nier Automata.
Irgendwie so 3 Stunden, sage ich mal, gespielt.
Hat's irgendwie, spielst du das erste Mal?
Ja, ich habe die Demo gespielt bei Release, dann irgendwie nie reingeguckt und jetzt endlich mal Lust bekommen und ich hatte es auch schon sehr lange und jetzt mal angespielt und ja, super, ganz tolles Spiel.
Das klang jetzt sehr negativ, dieses Ich finde Nier Automata ist ein fantastisches Spiel. Findest du das,
Marco,
nicht,
Marco? Du mochtest es nicht so, oder was?
Ich habe es gar nicht gespielt, also von daher. Ich hätte es ja auch fast gestern angefangen. Hab dann allerdings doch zu einem anderen Spiel gegriffen. Denn ich habe hier Ghost of Tsushima habe ich nämlich durch.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich habe sogar noch Platin gemacht. Also habe wirklich so gut wie alles erledigt. Man muss gar nicht alles erledigen. Also man muss nicht alle Sammelgegenstände dafür einsammeln. Ich habe trotzdem so gut wie alles gesammelt. Ich glaube, mir fehlt, glaube ich, nur von den Records ein bisschen was. Und von dem Vanity Gear fehlen mir, glaube ich, 2. Aber ich habe echt so gut wie alles gemacht, was man machen konnte. Und es ist lustig. Und ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen jetzt, ich hatte es heute Morgen noch mal kurz eingelegt, mache nämlich jetzt gerade noch, also das ist jetzt so hobbymäßig, versuche ich jetzt gerade so ein, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt bei den Games nennt. Also es gibt ja diese AMVs, also die Anime-Musikvideos, die man machen kann. Und das mache ich jetzt gerade für Ghost of Tsushima auf Basis von den Theme von Ninja Warriors. Und da dachte ich mir, machst du hier noch ein paar Aufnahmen. Und als das Spiel gespielt habe, habe ich noch ein paar neue Dinge entdeckt in dem Spiel, obwohl ich es schon komplett durch habe. Ich konnte noch mit ein paar Leuten reden und so weiter. Das ist komisch. Es geht offensichtlich noch weiter, wenn man es einmal durchgespielt hat. Ihr habt ja auch gespielt. Fantastisches Spiel, braucht man nicht viel zu sagen. Gestern habe ich dann ein anderes Spiel angefangen. Wie gesagt, ich hatte tatsächlich Nier Automata in der Hand, habe dann aber weil ich das Spiel auch jetzt endlich erledigen wollte, Four Goddesses Online angefangen. Sagt euch wahrscheinlich nichts, oder?
Nee, gar nicht.
Das ist ein Spiel für die PlayStation 4 und für den PC. Ist eine Art Anime-Rollenspiel, also Japano-JRPG-mäßig, nicht ganz so, also nicht so wie ein paar der Vorgängertitel davon. Also das ist ein Teil der Neptunia-Reihe. Davon habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört.
Die kenne ich ja, also Cyber Dimension Neptunia oder sowas, gell?
Genau, Cyber Dimension, ja. Mega Dimension, ja, das ist jetzt, glaube ich, genau. Und das ist halt ein Ableger davon. Es ist, also alle Spiele sind ja ein bisschen so Parodien von gewissen Dingen. Das ist jetzt eine Parodie auf Online-Rollenspiele und auch ein bisschen auf, das ist ein bisschen sehr stark auf Parodie auf Sword Art Online, also dem Anime, beziehungsweise davon gibt es ja auch Spiele. Aber ich glaube, das spielt eher so auf den Anime an. Also in dem Anime gibt es den Charakter Kirito zum Beispiel und hier in dem Spiel gibt es eine Figur, die heißt Kiriya. Ist eindeutig an Kirito orientiert. Es sind sehr ähnliche Klamotten, nur ist auch die Verhaltensweise ist halt so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also die ganzen Neptunia-Spiele sind ja immer so ein bisschen, ja, sehr, sehr veräppelnd und hier ist das natürlich nicht viel anders. Nur, dass es jetzt halt Online-Rollenspiele sind, also die Figuren, die man aus der Neptunia-Reihe kennt, die setzen sich zusammen und spielen ein Online-Rennspiel und in dem befindet man sich und das spielt man dann halt theoretisch gesehen. Was natürlich dazu führt, dass man jetzt hier keine rundenbasierte Kämpfe man hat, sondern weil es ja online ist, sind es halt nur Echtzeitkämpfe. Und ja, das führt zu ja noch schlechterer Steuerung, weil Echtzeitkämpfe für die Neptunia-Reihe tut der Reihe nicht ganz so gut, muss ich sagen. Ich habe da echt Schwierigkeiten mit der Steuerung. Und vielleicht sollte ich von vorne anfangen, denn wenn man das Spiel einlegt, hat das wahnsinnig, wahnsinnig lange Ladezeit. Also also du hast ja vorhin schon von langen Ladezeiten und das sind hier die Ladezeiten aus der Hölle. Ich weiß nicht, also das sind bestimmt 5 Minuten oder sowas, bis man dann wirklich mal da ist. Also legst das Spiel ein, dann kommen halt diese Einblendungen hier, weiß nicht mehr, welche Engine die nutzen, welcher Publisher, welcher Entwickler hat geholfen. Das sind Sachen, die du auch nicht skippen kannst. Also wenn du Taste drücken willst, die fahren das komplett durch. Dann kommt ein Ladescreen mit so Prozent, aber so richtig voll. Das dauert, keine Ahnung, das dauert so 3-4 Minuten, bis das Ding durch ist. Dann ist das Ding fertig, dann ploppt das auf und dann kommt nochmal ein Ladescreen. Das ist so... Wenn das eine Parodie ist, das ist denen gelungen. Das ist so nervig.
Spiel auch so spiel nicht, präsent?
Spiel nicht. Spiel okay. Geht immer schnell.
Immerhin.
Das glaube ich, ist auch das erste Neptunia-Spiel, was die Unreal Engine jetzt nutzt. Das merkt man natürlich nicht ganz so. Ich meine, es ist jetzt technisch ein bisschen besser als die anderen Spiele. Aber gut, technisch waren die jetzt nie so der Bringer. Ich spiele ja auch hauptsächlich wegen den Humor. Der ist hier natürlich auch wieder vorhanden. Allerdings ist das Spielkonzept, ich mag lieber rundenbasierte Kämpfe. Zumindest in JRPGs. Gerade für die Reihe wäre das super. Allerdings kannst du das natürlich jetzt hier, weil es ja ein Online-Spiel sein soll, kannst du keine rundenbasierte Kämpfe machen. Also man kann es tatsächlich sogar online spielen. Also wenn du mit bis zu 4 Freunden gibt es halt so eine Möglichkeit, das Spiel auch wirklich online zu spielen. Ich wette, man findet gar keine weiteren Mitspieler mehr. Ich meine, das Spiel ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich weiß jetzt nicht von wann. Aber ja, da möchte man vielleicht auch nicht unbedingt. Also es ist halt technisch halt schwierig. Also auch wenn es jetzt die Unreal Engine nutzt, ist es halt, es hat den Cel-Shading-Look. Es sieht ganz nett aus. Die Figuren sehen cool aus. Also es trifft wirklich so ein bisschen die Optik. Allerdings sind die Animationen furchtbar. Am furchtbarsten ist eigentlich die Kamera. Also es gibt da einen Dungeon, in dem ich gewesen bin. Das ist so ein Wald und die Kamera hängt ständig hinter den Bäumen. Ich sehe nicht, was passiert. Da es Echtzeitkämpfe sind, ist es jetzt nicht so, dass ich genügend Zeit habe, irgendwie auch mal die Karamat zu justieren. Ich meine, man kann näher rangehen, aber dann hat verliert man auch ein bisschen Überblick und das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Gut, jetzt habe ich mit den negativen Punkten angefangen, jetzt kann ich mit den negativen Punkten weitermachen. es macht nicht so viel Spaß wie die anderen Spiele von der Neptunia-Reihe, muss ich ehrlich zugeben. Der Humor ist gut, also ich habe schon viel gelacht, das muss ich zugeben. Da habe ich, keine Ahnung, da eine Figur, die Helden die ganze Zeit anspricht und irgendwelche Items verkaufen will. Und die wird halt abgelehnt aufgrund sehr seltsamer. Das muss man erlebt haben. Es ist, gibt viele lustige Momente in dem Spiel. Aber das Spiel an sich, also das Spielerische, ist nicht ganz so interessant. Und ich steige nicht so ganz dahinter. Also bei dem, na gut, weil es ein Online-Rollenspiel ist, machst du eigentlich nichts weiter als Quests erfüllen. Also das heißt, das Spiel besteht nicht daran, du erlebst jetzt erst, zumindest, es gibt zwar so eine Art Hintergrundgeschichte, aber die spielst du quasi zumindest aktuell noch nicht. Das kann sich wahrscheinlich noch, ich habe ja jetzt erst ein paar Stunden gespielt, das kann sich ja noch entwickeln. Aber aktuell ist es so, man geht in die Gilde, nimmt Quests an, geht los und tötet 5 Dogos oder 5 Goblins, 3 Furzknoten oder was weiß ich, und bringt dann halt reported back zur Questgeber und also das Spiel ist auf Englisch, beziehungsweise man kann es auch hier Japanisch halten und ja, die Quests sind halt relativ belanglos und langweilig, weil man tötet halt immer nur die gleichen, also wie es bei vielen JRPGs halt so die Sidequests so sind, so ist das ganze Spiel aktuell. Deswegen fand ich es jetzt da noch nicht
mehr. Das typische MMO-Phänomen eigentlich dann, so Fetch-Quest-Sachen
und so. Genau, weil es halt das Ding emuliert, ist es halt auch spielerisch so. Nur weil, aber man spielt es halt alleine und dann ist es halt irgendwie nicht ganz so spaßig.
Auch wenn ich sagen muss, meiner Meinung nach die schlimmste Art von Humor in Videospielen. Was ich auch gemerkt habe, was immer wieder kommt, auch da erinnere ich mich an so Sachen wie Far Cry Blood Dragon oder so. Ist dieses, das ist dieses schlechte Spieldesign. Und wir zeigen jetzt, was schlechtes Spieldesign ist, aber du musst es trotzdem machen. Das ist dann nicht mehr lustig, das ist dann einfach nur schlechtes Spieldesign.
Ja, ja, genau. So fühle ich mich bei dem Spielen. Also ich meine, das haben die anderen Teile tatsächlich deutlich besser gemacht, weil da hat das Spiel selber dann halt auch noch Spaß gemacht. Also vor allen Dingen haben die Kämpfe Spaß gemacht. Also wenn die Runden basiert waren, da hattest du dann halt Möglichkeiten, ein paar Sachen clever zu nutzen. Hier haust du ja quasi nur drauf, beziehungsweise ich nutze jetzt allerdings die eine Figur, die ich glaube Magie nutzen kann. Da kann man halt Fernangriffe machen. Dann spielt man das Spiel wie ein Shooter. Das spielt sich dann ein bisschen leichter, weil die Gegner, also die Gegner kommen dann nicht so schnell an einen ran und vor allen Dingen, weil meine Party dann ständig AO geht. Also das ist mir in einem Dungeon sehr stark passiert, da kam ich rein und dann der Dungeon war plötzlich da dachte ich mir, ja, gehst du doch da rein, das ist bestimmt jetzt da passiert doch bestimmt jetzt irgendwas. Ja, da passiert auch was, da wurde mir erklärt, da hat die Figur gesagt so, hey, das ist ein Dungeon, da gehen wir einfach mal rein und gucken, was passiert. Und wir sind alle umgebracht worden, weil die Monster viel zu stark waren. Wahrscheinlich, weil das wie in einem MMO ist, wenn man in eine Gegend reinkommt, die viel zu stark für einen ist. Aber das hat mich halt umgebracht und das ist nicht so schön. Naja, aber dafür kann man die Taktiken sehr, sehr fein einstellen. Also da hast du ja wirklich Möglichkeiten hier, dass die sich auf, also nicht nur dieses auf Defense konzentrieren, sondern hier Defense, dafür mehr Heilung und weniger, also da gibt's super viele Abstufungen. Also das ist relativ cool gemacht. Da verhalten sich die Figuren dann auch ein bisschen besser, da kann man ein bisschen besser agieren, weil am Anfang ist es total easy, da haust du die Monster so weg, aber später musst du schon so ein bisschen taktisch vorgehen, beziehungsweise da du ja CPU-Mitspieler hast, also du hast ja eine richtige Party mit bis zu 4 Leuten, die müssen sich natürlich vernünftig verhalten und denen kannst du ja nicht einfach sagen, ja, mach mal dies, mach mal jenes. Vor allen Dingen, weil es ja wie ein MMO ist, kannst du nicht irgendwie Items hier direkt verwenden, sondern das ist ja alles live. Du hast Item-Benutzung auf eine Taste gelegt und da kannst du halt einmal dich selbst heilen. Aber wenn jetzt zum Beispiel, das ist schwierig zu erklären, ich möchte zum Beispiel, dass der Heiler dann die ganze Gruppe heilt oder sowas. Das kannst du halt so schlecht mitteilen. Deswegen musst du den Figuren möglichst mitteilen, also innerhalb von der Funktionsweise, wie sie agieren sollen in bestimmten Situationen, damit sie zum Beispiel, wenn jetzt sie, ja, wir haben noch die Hälfte der Energie, jetzt heil uns bitte alle, so etwa. Das kann man da relativ gut einstellen, das funktioniert relativ gut. Allerdings habe ich immer das Gefühl, ich habe zu wenig Kontrolle, das, aber es liegt dann wahrscheinlich eher an mir. Ja, also ich bin nicht sonderlich begeistert von dem Titel, ich werde es noch weiterspielen, vermutlich werde ich es auch durchspielen, eventuell werde ich es abbrechen. Ich werde davon berichten, wie weit ich gekommen bin und ob ich überhaupt weiterspiele.
Ja. Weißt du, welches Spiel gute Echtzeitkämpfe hat?
Astral Chain.
Nier Automata.
Oh ja, das stimmt. Selben
Macher, also. Das ist ein Spiel von demselben Macher, wie Astral Chain ist.
Nier Automata steht ja auch sehr, sehr hoch auf meiner Liste. Also wie gesagt, ich hatte es in der Hand. Ich dachte mir, hey, ja, liegt auch daran, weil das jetzt... Liegt,
als hättest du die falsche Wahl getroffen. Ich kann nicht glauben, dass ich der Einzige bin hier, der Nier Automata durchgespielt hat.
Ja, ich bin ja momentan dabei. Bei mir ist hier nur noch eine Frage der Zeit.
Ja, und ja, das finde ich sehr gut. Das ist jetzt auch weniger Kritik als mehr Verwunderung. Naja, es ist vielleicht ein bisschen Kritik bei Marco, wenn er jetzt sagt, er will erstmal dieses Spiel durchspielen, was er nicht mag.
Ohne Scheiß, Compile Horde, also die Entwickler von Neptunia Spiele, die hatten vorgestern ein Video online gestellt mit der Historie der Spielreihe. Und dann ist mir aufgefallen, ach, du hast noch nicht jedes Spiel gespielt. Das hier For Goddess Online fehlt dir noch. Gut, auch das Super Neptunia RPG fehlt mir auch noch. Aber da dachte ich mir, hey, wachse das mal ab. Und ja. Aber da kommen noch einige andere. Ich meine, es ist, ich habe noch so viele Spiele auf meinem Stapel. Also der Stapel der Schande ist groß. Dafür habe ich jetzt aber Ghost of Tsushima durchgespielt. Das habe ich abgehakt. Wichtiger Titel ist mein Spiel des Jahres bis jetzt. Und wird es wahrscheinlich auch bleiben, weil ich glaube, jetzt kommt erstmal kein neuer Titel oder großer neuer Titel raus. Oder kommt noch irgendwas dieses Jahr, was groß ist?
Cyberpunk kommt halt noch, ne?
Cyberpunk. Ja, stimmt.
Ja, zum Beispiel. Ich meine, wenn du Ubisoft-Sachen magst, kommen noch viele Ubisoft-Sachen. Ich meine, ich bin immer ein Verfechter von Watch Dogs gewesen, auch wenn Watch Dogs sicherlich kein Spiel des Jahres wird. Also Watch Dogs 3.
Ist schwierig.
Ein bisschen was kommt noch raus.
Ja. Kommt noch
dieses dusselige Call of Duty raus. Gut, das wird jetzt auch kein...
Ja, es ist kein Konkurrent. Aber Cyberpunk tatsächlich könnte, aber das werde ich wahrscheinlich nicht direkt, das werde ich wahrscheinlich erst nächstes Jahr irgendwann spielen oder sowas. Oder wenn, vielleicht übernächstes Jahr, vielleicht startet das auch lange auf meinen Stapel. Ich werde es sehen.
Und dann kommt noch Yakuza 7 raus, was ich hoffe mein Spiel des Jahres wird.
Stimmt, das habe ich auch schon wieder vergessen.
Stimmt, ja.
Das müssen wir ja alle spielen, ne?
Na, ich weiß nicht, ob müssen, aber ich werd's tun.
Ja, ich werde es definitiv auch spielen, ja. Ich weiß allerdings nicht, ob ich dann dieses Jahr fertig werde mit dem Titel, ob ich den überhaupt dieses Jahr anfange. Ja, muss ich sehen, das ist so. Naja, aber es kommen ja auch noch andere Spiele, und zwar von Nintendo. Die haben nämlich sehr, sehr plötzlich einen Nintendo Direct rausgehauen. Und zwar am Mittwoch, war das richtig? Oder was, Donnerstag? Ich weiß gar nicht mehr genau.
Das war zum 25. Geburtstag von Mario. Auch wenn ich jetzt gar nicht genau weiß, hat das mal jemand nachgeprüft? Ja. Oh, Entschuldigung. Hat das mal jemand nachgeprüft, ob das richtig ist?
Das stimmt tatsächlich. Da haben nämlich viele schon darauf gewartet, weil alle haben, also beziehungsweise in einem anderen Podcast habe ich gehört, beziehungsweise da hatte ich immer gehört, dass die Leute sich gewundert haben, dass die mit Mario dieses Jahr nichts machen, weil der wird doch 35. Und voilà, plötzlich ist es da. 35 bei Mario. Unglaublich. Und was haben die angekündigt? Die haben relativ interessante Sachen angekündigt, auch ein bisschen komisches Zeug. Also ich weiß nicht, interessiert sich irgendeiner für diese Game & Watch-Dinger? Also diese...
Ich meine, ein bisschen. Ich müsste ein größerer Fan von Mario sein. Wenn ich ein größerer Fan von Mario wäre, würde ich mir das Game & Watch-Ding definitiv holen.
Ich finde die Dinger ein bisschen überteuert. Also für... Ich meine, für Sammler sind die sicherlich cool, aber...
Wie viel Kosten gibt es da schon im Preis?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich sind die wie die anderen Game & Watch-Dinger, die ich glaube, Anfang des Jahres rausgehauen haben. Weiß ich mir genau. Die hatten ja schon ein paar Game & Watch-Dinger rausgebracht. Die waren sauteuer, ich glaube, so um die 60 Euro oder sowas. Oder noch teurer.
Ja gut, ich meine, wenn du einen anständigen LCD-Bildschirm und sowas drin hast, ne? Ja.
Das ist schon...
Ich meine, der Nachteil ist natürlich, sie könnten genauso gut 50. Zumindest die komplette Mario NES-Reihe reinhauen, wenn nicht sogar Super NES-Reihe, ohne sehr viel mehr zu machen.
Ja,
ich meine, es ist halt ein Sammlerstück und ich meine, ich finde es ganz niedlich. Ich habe jetzt altersbedingt definitiv keine Nostalgie für Game & Watch-Dinger. Ich weiß auch gar nicht, sind jemals in Deutschland rausgekommen?
Das weiß ich nicht. Ich hatte die Dinger nie.
Die Original Nintendo DSs.
DSs? So, weil die...
Ja, weil die teilweise Dual Screen hatten, ja.
Ja, die gab es in verschiedenen Ausführungen, ja, richtig. Naja. Aber ich habe gerade nachgeguckt, der Preis ist 50 Euro. Game & Watch.
Ich meine, das ist zumindest technisch gesehen relativ okay. Es ist halt nur, man könnte sich halt fragen, ob ein bisschen mehr Software drin gewesen wäre, aber naja, es ist halt ein Sammlerstück, ne?
Es ist definitiv nur für Sammler gedacht. Also ich denke mal, dafür sind die Dinger klar. Ja, die hat noch einige andere Sachen angekündigt, hier für Mario Maker noch irgendwelches Zeugs. Am interessantesten fand ich die Mario 3D All-Stars als Collection. Und zwar ist das halt ein Modul, beziehungsweise wahrscheinlich auch Download für Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy in einem Bundle. Das heißt, das sind die Klassiker schlechthin, die sind noch mal ein bisschen aufpoliert, also nicht viel. Die haben ein bisschen was, natürlich an der Auflösung haben sie gedreht, die habe ich tatsächlich sogar hier. Also das Super Mario 64 läuft mit 720p, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy in 1080p.
Nur im TV-Modus.
Nur im TV-Modus, ja. Im Handheld-Modus dann in einer geringeren Auflösung. Zumindest Mario Sunshine und Mario Galaxy Super Mario 64 läuft auf sowohl im Handheld-Modus als auch im TV-Modus in 720p. Die haben ein bisschen was an der Optik noch, ein bisschen geschönt. Bei Super Mario 64 ist da, glaube ich, nicht viel zu machen. Es ist halt blockig, weil es noch vom Nintendo 64 stammt. Allerdings ist das der Klassiker schlechthin. Davon habe ich so viel gehört. Also auch hier Sarah hat, glaube ich, erzählt, dass sie es gespielt hat. Andere Freunde von mir haben es gespielt, die lieben Super Mario 64.
Jetzt Moment. Okay, Nier Automata ist eine Sache, aber du hast nie Mario 64 gespielt.
Ich habe nie Mario 64 gespielt. Ich hatte ja nie
Mario 64 gespielt. Ich hatte auch kein N64, aber selbstverständlich habe ich Mario 64 gespielt. Ja, ich bin noch nicht mal ein Fan von Mario 64, aber ich meine... Du hast es nicht gespielt?
Wow. Nein, ich habe es nicht gespielt.
Ich bin schockiert.
Von den drei Titeln habe ich Mario Galaxy gespielt. Und zwar Wii U. allerdings hatte ich da ein bisschen mit der Fuchtelsteuerung ein Problem. Ich habe es nicht durchgespielt. Ich bin in der Hoffnung, dass die vielleicht ein bisschen was an der Steuerung gemacht haben. Das, was sich jetzt besser spielt, das Mario Galaxy, werde ich auf jeden Fall dann nochmal neu anfangen. Also ich habe auf jeden Fall vor, mir diese Collection zuzulegen, trotz des Preises. Mario Sunshine habe ich für den GameCube, habe ich aber nie gespielt. Noch nicht. Kann ich jetzt dann tatsächlich dann in etwas hübscher spielen. Wie sieht's denn da bei euch aus? Also, Jan, du hast offensichtlich Mario 64 gespielt. Hast du die anderen beiden Titel gespielt?
Ich habe Mario Galaxy gespielt und Mario Sunshine habe ich nie gespielt, aber da spalten sich ja die Geister ein wenig. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen. Es ist entweder für viele das schlechteste Mario-Spiel, also zumindest das schlechteste 3D-Mario, bla. Und für andere ist es quasi ein Geheimtipp. Da weiß ich es nicht so genau. Ich bin ehrlich gesagt kein Riesenfan von 3D-Plattformern, auch wenn ich natürlich trotzdem Mario 64 gespielt habe, weil es eine der bedeutendsten Spiele aller Zeiten ist. Von daher bin ich halt sehr verwundert.
Ja, das ist ja auch der Wegbereiter gewesen für die 3D-Jump-Runs quasi.
Absolut, absolut. Und ich meine, Mario Galaxy, wie gesagt, kein großer Fan von 3D-Plattformern, daher habe ich es nie sehr weit gespielt. Aber es hatte halt natürlich sehr schicke Ideen. Was aber auch ein Spiel ist mit sehr schicken Ideen, ist Mario Galaxy 2.
Habe ich noch nicht gespielt.
Was halt irgendwie ein bisschen schade ist, dass es in dieser Collection fehlt.
Tatsächlich hätte ich gern, dass da, ja, also Mario Galaxy 2 hätte da noch so super reingepasst. Und eigentlich hätten die auch noch Super Mario 3D World reinpacken können, aber das bringen sie nochmal separat. Hatten sie auch angekündigt mit Bowser's Fury. Also plus, es heißt ja Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wisst ihr das?
Das wird, das wird halt nochmal, das wird halt wohl was Neues sein. Also ich meine, das haben sie ja bei den Super Mario RPGs gemacht, den letzten, die sie rausgebracht haben, die ich sehr viel lieber mag, interessanterweise, als die meisten Mario-Sachen. Von daher denke ich, das wird da was Eigenentwickeltes. Aber ich muss auch sagen, dafür, dass ich 3D-Plattformer nicht mag, Super Mario 3D World ist sehr gut.
Ja, das hatte ich
Also das
auch.
kann ich definitiv sehr empfehlen. Und auch da könnte man jetzt wieder sagen, ist ein bisschen schade, dass man könnte auch noch eine Switch-Portierung von Super Mario 3D Land machen. Das
So,
wäre mal
weil
was.
die DS-Version, naja. Ja, also ich finde es aber gut. Ich meine, es war irgendwie klar, dass das kommen würde. Ich hätte eher gedacht, dass das als Deluxe-Version kommt, wie die es bei anderen Titeln auch gemacht haben. Allerdings, wenn jetzt da noch so Bowser Fury, wenn da noch irgendwie was dazu kommt, ist das eigentlich auch mal ganz nett. Heute habe ich halt gelesen, dass das Spiel auch schneller laufen soll auf der Switch. Also es soll 20 bis 30% schneller laufen als auf der Wii U. Als
Oh, das, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau. Lief das gar nicht? Lief das nicht mit 60 FPS?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich meine, ich hatte das immer relativ flüssig in Erinnerung, vor allen Dingen die Bewegung, wenn
Aber
man.
wenn die sagen 20 bis 30% schneller, dann klingt das fast so, als hätten sie dann die Spielgeschwindigkeit erhöht, was ich meine, möglicherweise.
Kann auch sein, dass sie das nicht nur die, also dass sie nicht die Framerate erhöht haben, sondern einfach die Geschwindigkeit vom ganzen Spiel. Würde vielleicht sogar Sinn machen. Es war relativ träge. Also jetzt nicht.
Es war ein bisschen träge von den Bewegungen her, ja. Beziehungsweise du bist ein bisschen, ja. Muss man sehen, wie es im Endeffekt dann ausschaut. Das ganze Spiel zu beschleunigen, halte ich jetzt für keine gute Idee.
Ja, ein paar Sachen kann ich mir.
Laufgeschwindigkeit erhöhen, vielleicht. Muss man gucken. Ist immer ein bisschen schwierig, insbesondere mit so Plattformern. Bin ich da immer ein bisschen skeptisch, mit so Sachen nachzuwerkeln. Das ist ja auch mit, da gab es ja auch die Sache, als hier diese Crash Bandicoot Collection rauskam, dass da Leute auf einmal gar nicht mehr mit klarkamen, weil das ja, glaube ich, mit 60 FPS lief. Und das im Prinzip gar nicht so toll mit der Steuerung funktioniert hat, die ja zudem dann noch ein wenig in Anführungsstrichen altmodisch war. Weiß ich nicht, muss man mal gucken. Wie gesagt, ich bin nicht der größte Fan von 3D-Plattformen allgemein, von daher bin ich da jetzt auch keine, würde ich mich da jetzt auch nicht die Autorität nennen, aber das macht mich jetzt so ein bisschen skeptisch. Dennoch würde ich sagen, Super Mario 3D World sollte man sich definitiv holen. Was jetzt diese andere Collection betrifft, schätze ich, kommt es darauf an, ob man die anderen Sachen schon gespielt hat. Ich meine, die meisten Leute haben wahrscheinlich irgendwie zwei, drei Versionen von Mario 64 irgendwie rumfliegen. Ich meine, da gab es ja diverse Ports für. Ich meine, muss gerade überlegen, für DS gab es einen Port, Virtual Console kam es für Wii und Wii U raus. Ich weiß gar nicht, gab es für 3DS nochmal einen Port? Würde mich ehrlich gesagt nicht wundern.
Nur die normale Nintendo DS-Version hat einen Port bekommen.
Ja, aber das ist nicht nur das einzige Seltsame, sondern auch, dass die das quasi zeitlich relativ begrenzen. Die haben halt nämlich eine Limitierung angekündigt bis zum, weiß er noch das Datum?
30. März 2021.
Verstehe ich nicht. Ganz ehrlich.
Ich verstehe, warum sie das machen, weil sie wollen halt irgendwie so ein wenig, wie die Kids heutzutage sagen, FOMO forcieren, aber insbesondere weil das gilt dann ja für die beziehungsweise an und für sich dieses 31. das gilt ja nur für die digitale Version. Bei der Verkaufsversion sagen sie halt, sie stellen nur so und so viel her und dann ist Schluss.
Ja, ja. Das ist
irgendwie cool. Hat sich ja auch so sehr gelohnt, als ihr das mit dem NES Mini gemacht habt. Also ich weiß da echt nicht. Es ist ja jetzt auch nicht so, als hätte Nintendo nicht genug Geld, um da irgendwie nochmal zweite Auflagen und sowas von zu produzieren.
Ja, ja.
Und halt das Ganze online verfügbar zu halten. Also das ist absoluter Quatsch und das ist super ärgerlich. Genauso wie bei dem, das hattest du ja, glaube ich, nicht erwähnt, diesem Mario. Heißt das nicht auch Mario 35?
Oh, ja, ja. Sagt,
die nächste Woche rauskommt.
Ja, Mario 35, wo du mit bis zu 35 Spielern gegeneinander Mario spielst. Also das klassische Mario.
Quasi ähnlich wie Tetris 64, ein Battle Royale-Ableger quasi von Mario Brothers, was durchaus interessant sein könnte, aber auch nur bis zum 31. März läuft.
Ja, cool. Was ich mir vorstellen kann, was die Sarah meinte, dass zumindest was die Collection betrifft, dass die vielleicht ab dem Zeitpunkt die Spiele separat verkaufen. Das würde dann Sinn ergeben, dass sie das Bundle nur, also dass es eine Art quasi ein günstiges Bundle ist und dass sie die Spiele dann vielleicht nicht für denselben Preis, aber dann vielleicht schon teurer, als wenn du die im Bundle kaufen würdest. Mindestens jetzt hier Super Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy. Ich meine, die Dinger sind ja dann da, wenn die dann halt mindestens digital dann separat anbieten ab diesem Datum, dann können die, ja, wer es dann bis dahin nicht im Bundle gekauft hat, muss sie sich dann separat dann für mehr Geld kaufen. Ist aber nur eine Vermutung.
Ist ja fast schon wie so die Season Passes bei The Walking Dead oder so, wo du irgendwie, wenn du die Folgen separat kaufst, mehr bezahlst dann, anstatt dass du den Season Pass kaufst.
Ja, ja, nur dass das dann hier quasi als limitierte Version angeboten wird. Das ist danach gar nicht mehr, danach kannst du nicht mehr sparen.
Also ich finde es vor allem bei der Retail-Version schlimm.
Ich vertraue Nintendo da leider nicht ausreichend zu sagen, dass das wahrscheinlich ist, auch wenn es, ich schätze, das Sinnvollste wäre. Aber Nintendo und Sinn läuft nicht immer sehr gut.
Ja, um irgendwelche Preise zu halten, ist auch, das macht bei Nintendo überhaupt keinen Sinn, weil die haben eigentlich so gut wie gar keinen Preisverfall, die Spiele bei denen, was ich eigentlich relativ cool finde, weil da kann man sich ein Spiel zulegen, ohne sich Gedanken zu machen, kauf's mir jetzt oder warte ich, der Preis wird nicht fallen. Also zumindest so gut wie nicht bei Nintendo.
Die steigen eher noch.
Ja, ja, genau.
Hast du jetzt ja auch schon hier Listen, dann schon einige Reseller auf eBay, die Mario, die physische Collection eben für die Super Mario 3D All-Stars für 100 bis 150 Dollar oder sowas, weil die viele Retailer dann in den USA schon keine Vorverkäufe mehr aufnehmen können. Und dann hast du die unverbindliche Preisempfehlung eigentlich von irgendwie 60 Dollar und das Doppelte dann auf eBay oder so, ist schon,
ja,
schon eine Frechheit eigentlich.
Das war abzusehen. Ich meine, wenn Nintendo sagt, dass sie ein Spiel jetzt rausbringen und das ist nur limitiert, also in physischer Form. Ich kann mir vorstellen, dass auch einige Händler jetzt, ohne irgendwelche Namen zu nennen, aber GameStop zum Beispiel, dass die Händler, also die Verkäufer dort, sich die Spiele sichern, und um die dann nochmal teuer zu verkaufen. Das passiert halt. Es ist, irgendwie ist das da normal. Und dass das jetzt Nintendo macht, aber vielleicht wollten sie jetzt auch mal ein bisschen auf diesen limitierten Markt, das haben vielleicht das Gefühl, hey, da ist doch Geld zu holen. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Testballon, um zu gucken, ey, vielleicht bringen wir mal irgendwelche anderen Sachen einfach mal nur limitiert raus, um zu gucken, was passiert.
Fürchterlich.
Was eine Idee ist und finde ich sehr interessant, wenn das dann die Konsequenz von Nintendo ist. Ich meine, Nintendo verdient ja noch nicht mal an den ganzen Scalpern dann, das Ganze dann nochmal für 200 oder 300 Euro versuchen, an den Mann zu bringen. Von daher, hört mit dem Kack auf, Nintendo.
Vor allem, wenn das so lieblose Ports sind, weißt du, wo einfach nur die Spiele hingerotzt werden in höhere Auflösung. Vielleicht noch irgendwie, weiß nicht, ich habe gelesen, dass du die Soundtracks irgendwie offscreen abspielen kannst, also wenn die Switch auch aus ist oder sowas, der Bildschirm. Ja, das war's dann, aber sonst kriegst du die normalen Versionen, während hier dann sowas wie Toys for Bob, Spyro irgendwie komplett neu aufziehen und dann irgendwie drei richtig schöne Spiele daraus machen. Also das ist eine Frechheit eigentlich.
Also das sind jetzt hier Remasters, haben sie jetzt auch quasi nicht anders angekündigt. Das ist in Ordnung, das ist durchaus in Ordnung. Also das aber jetzt so limitiert zu machen, ist halt gerade bei Nintendo, weil Nintendo ist ja eigentlich der Hersteller, dessen Spiele am meisten verkauft werden. Also die Bestseller bei den Nintendo-Konsolen sind ja immer im zweistelligen Millionenbereich.
Ja, aber ich meine, insbesondere bei Mario 64, was sie so oft verkaufen und was sie jedes Mal versuchen neu zu verkaufen, wenn irgendetwas Neues von denen erscheint, könnten sie sich auch mal die Mühe machen, da vielleicht mal wenigstens einen richtigen Remaster, in Anführungsstrichen richtigen Remaster rauszubringen. Also ja, ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt verteidigenswert ist, nur weil Nintendo erfolgreich ist.
Ja, sehe ich auch so. Also, mehr Liebe kann man schon reinstecken.
Das meinte ich mit dem Erfolg gar nicht. Ich meinte nur, dass die sich selbst ins eigene Fleisch schneiden. Wenn die das limitieren auf eine bestimmte Menge, dann können die ja gar nicht diese 10 Millionen, 15 Millionen, 20 Millionen verkaufen. Weil wenn es limitiert ist, hast du eine begrenzte Menge. Dann hört es an dieser Stelle halt auf mit den Verkäufen. Und die haben ja eigentlich immer super hohe Verkaufszahlen. Jetzt begrenzen sie es ja irgendwie manuell. So, das ist ja irgendwie, ich weiß es nicht genau, was das soll. Aber nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich, ich habe es ja halt ja vorbestellt. Also ich meine, ich gehöre zu den Idioten, die das dann halt tatsächlich kaufen spielen wollen. Vor allen Dingen, weil ich ja als so, ja, ich bin halt der Retail-Marco. Ich möchte die Dinger dann auch physisch in der Hand halten. Und deswegen kann ich auch nur hoffen, dass ich wirklich eins von diesen Dingern kriege. Ich meine, ich habe es vorbestellt, aber es ist natürlich keine Garantie.
Ich meine, außerhalb dieses Podcasts und irgendeiner öffentlichen oder verfänglichen Situation könnte ich dir sogar sagen, wie man mit relativ geringen Hardware-Anforderungen Mario 64 sogar in 1080p, wenn nicht sogar in 4K spielen könnte.
Ja, das ist nicht das, was ich will. Ich will das. Ich gehöre auch zu diesen Sammlerleuten. Gut, Game & Watch geht mir jetzt sowas von auf den Keks. Also das ist nicht auf Keks. Geht mir ansonsten sowas vorbei. Aber jetzt hier sowas wie Mario 3D All-Stars, das möchte ich in den Händen halten. Das ist etwas, was ich ins Regal schieben möchte. Wo ich bin ein Regalmensch. Macht das Sinn?
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich mag auch physische Kopien in meinem Regal haben, vor allem so limitierte, aber ich kann damit mir nicht vereinbaren, Nintendo irgendwie Geld zu geben dafür, weil ich das so frech finde. Und vor allem, dass es einfach nur ein Port ist, ohne wirklich viel Neuerung. Und dann noch limitiert, digital und physisch.
Ach, künstlich. Es ist so, klar, kann ich jetzt auch nicht so verstehen. Das ist so, naja, gut.
Dann, wenn ich drüber nachdenke, könnte ich dir die ganze 3D All-Stars Collection für sehr viel weniger Geld mit sehr viel besserer Qualität sagen, wo man die herbekommt, in einem nicht offiziellen Ding, was ich definitiv nicht tun werde. Ich mache hier offiziell nur gerade einen Scherz.
Ja, aber sowas mag ich auch überhaupt
nicht. Aber dann wiederum Wink, Wink.
Ja. Hier Mario Sunshine und Mario Galaxy habe ich ja. Ich habe ja hier Mario Galaxy habe ich für die Wii, Super Mario Sunshine habe ich für den GameCube. Das ist der einzige Titel, den ich jetzt nicht von den Spielen habe, ist Mario 64. Und der ist halt auch in der Sammlung drin. Mario Sunshine habe ich bisher tatsächlich noch gar nicht gespielt, deswegen kann ich das dann auch besser über die Switch machen. Ich denke mal, das wird sich da ein bisschen besser spielen. Der Controller ist ein bisschen besser. Also zumindest mit dem Pro-Controller dann. Denke ich mal, dass das sich dann auch ein bisschen besser spielt. Ich werde auf jeden Fall davon berichten, wie es sich spielen wird, wenn die Dinger dann wirklich mal erscheinen. Es dauert ja nicht mehr so lange. Und gerade Super Mario 64 werde ich wahrscheinlich als allererstes dann mal nachholen, um zu gucken, was ich da verpasst habe und ein bisschen Geschichte live miterleben, beziehungsweise nacherleben, besser gesagt. Ja, aber die haben noch was anderes Cooles
Apropos Nintendo
angekündigt.
und teuer, ne?
Genau, die haben noch Mario Kart Live Home Circuit angekündigt. Und zwar, Trailer sah erstmal aus so, hä, was ist das jetzt für eine komische Level bei Mario Kart? Und zwar ist es halt eine Art ferngesteuertes Auto, könnte man fast sagen, das eine Kamera an Bord hat und mit dem man dann mit der Switch also Mario Kart spielen kann, während es durch dein Wohnzimmer düst oder Küche, was auch immer. Und die Idee an sich ist super cool. Also da hatte ich erstmal gedacht so, boah, das ist ja eine richtig geile Idee. Ja, kommt mit ein paar, heißen diese Dinger Zieldinger, womit man sich dann halt die Strecke zusammenbauen kann. Also man stellt dann einfach so Portale auf und da wird dann die Strecke durchgebaut und da fährt man dann halt durch.
Ja,
Ob der
beziehungsweise, wenn man sich genau ansieht, diese Streckendinger sind zwar wichtig, aber man kann wohl weiter die Strecke bearbeiten. Also man fährt wohl die Strecke einmal und dann ist sie gemacht.
Ja. Genau. Ich gehe davon aus, dass das dann auch die Item-Positionen sind, wo dann Items geholt werden können. Ist jetzt reine Spekulation. In der Switch werden Gegner quasi virtuell reingebracht. Also man selbst fährt natürlich mit der wirklich physischen Auto durch die Gegend. Die Gegner sind dann virtuell. Das ist, wenn man alleine spielt. Man kann aber auch das komplette Set nochmal kaufen. Es gibt eine Variante mit Mario und eine Variante mit Luigi. Und dann kann man miteinander bzw. gegeneinander fahren auf derselben physischen Strecke. Frage ist natürlich, ob man diese Hütchen, diese Tore kombinieren kann, um halt längere Strecken zu bauen oder ob man mehr Items auf der Strecke haben kann. Zwei Zielgeraden, keine Ahnung, ob das irgendwie geht. Fakt ist, man muss halt zweimal das gleiche Paket kaufen und das ist aktuell gelistet für 130 €. Also pro Wagen mit Spiel. Ich meine, es ist
Ja.
jetzt preislich nicht verwunderlich. Ich meine, es ist sauteuer, keine Frage, aber es ist halt das physikalische Auto dabei mit Kamera. Frage ist natürlich, wie ist die Qualität? Wie gut ist die Kamera? Sieht das
Aber
Bild so
die sah
aus,
auch
dass ich
ehrlich gesagt im Trailer nicht super gut aus.
Im Trailer sah es okay aus. Also das ist so eine Qualität, wo ich sagen würde, oh, das ist okay, das
Ja,
ist
ich
gut.
meine, wenn man bedenkt, dass das im Trailer unter Idealbedingungen war, weiß ich nicht.
Ja, das ist natürlich jetzt die Frage, wie viel schlechter wird es? Und wie gut funktioniert das? Ich meine, wenn ich jetzt, ja, ich kann das Fahrzeug ja steuern, kann ich damit auch quasi wild durch die Gegend fahren? Kann ich das als ferngesteuerte Kamera nutzen, um irgendwie, keine Ahnung, wild in der Wohnung rumzufahren? Also muss ich die Strecken abfahren? Was passiert dann? Ich meine, im Spiel bei Mario Kart ist das so, kennen wir alle, wenn man irgendwo runterfällt, dann kommt so ein Wölkchen an und hebt dich hoch und wieder auf die Strecke. Das passiert natürlich da jetzt nicht, obwohl es sehr witzig wäre. Was kann man alles damit machen? Wenn man es wirklich zu zweit spielen will, dann braucht man hier, da muss man 260 € auf den Tisch setzen, ne? Also, dann ist das schon relativ teuer. Ein lustiger Abend. Nichtsdestotrotz, ich finde die Idee cool. Ich meine, das ist eine brillante Idee. Ich meine, das wäre so ein Ding, wo man mal am Abend mal so drauf kommt. Aber Nintendo ist von selbst aus drauf gekommen und ist eine gute Idee. Ich finde das eigentlich gar nicht mal so
verkehrt. Ich meine, ja, die Idee grundsätzlich finde ich cool. Ich meine, das ist ja so ein bisschen quasi dann die logische Erweiterung von diesen Anki-Overdrive-Dingern.
Ah ja, genau. Ja, Anki-Overdrive, das hatten wir bei uns sogar im Büro. Das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert, hat auch tatsächlich Spaß gemacht, auch wenn das auch sehr, sehr teuer war. Logische Erweiterung, aber tatsächlich habe ich auch als erstes daran gedacht.
Wo ich aber dann auch andererseits denke, möglicherweise fände ich es persönlich besser, wenn es mehr im Sinne von so einem Anki-Overdrive wäre, weil ich meine, ich gucke mir hier die schönen Wohnungen von den Promo-Shots an und dann frage ich mich wiederum, nicht nur vom Preis her, sondern auch allgemein, ob man da nicht vielleicht ein bisschen klassenbegrenzt ist im Sinne von, wer hat ein großes aufgeräumtes Wohnzimmer, um sowas aufzustellen?
Ja,
also es muss ja nicht sein. Die Barrieren hier sind schon ziemlich groß.
Und, ja, ja.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich meine, an und für sich ist es eine coole Idee und es ist vom Preis her halt schwierig, weil an sich ist der Preis dann natürlich irgendwo angemessen, wenn jetzt nicht gerade die Kamera und die Karte selber der billigste Schrott sind, zumindest ist es vom Preis her angemessen und nachdem auch Nintendo mit Labo viele interessante Dinge gemacht hat, würde ich mich auch nicht wundern, wenn da nicht auch vielleicht noch ein paar interessante Überraschungsfeatures bei sind.
Könnte sein.
Die vielleicht irgendetwas Interessantes machen. Das Einzige ist halt eben, es ist halt A, sehr teuer und B, müsste man halt auch ein bisschen erstmal schauen, wie es in der Praxis wirklich aussieht und wie das dann auch in der Praxis für einen selber umsetzbar ist.
Ja, das ist auch so mein Fazit. Also es ist richtig cool, aber abwarten. Also gucken, wie ist es technisch und kann man es sich leisten, also sowohl vom Preis her als auch vom Platz her. Weil eigentlich ist es relativ cool. Also ich kann mir durchaus vorstellen, das hier zusammen mit einer Freundin zu spielen, die super gerne Mario Kart spielt, bei ihr in der Wohnung gegeneinander, das wäre super cool. Vor allem, die hat zwei Katzen, das wäre dann natürlich nochmal spannender. Ich glaube, es wären so die natürlichen Hindernisse, das wäre schon ganz lustig. Aber ich meine, es bleibt 120 Euro für, oder beziehungsweise dann wären das ja, 130 Euro, das wären dann 260 Euro für einfach nur eine große Rennbahn mit zwei Autos. Mhm.
Und das halt auch nur, wenn man zwei Switches hat. Also ich meine, das wäre jetzt zumindest für ich sag mal, die grundsätzliche Familie so eine Überlegung und da ist dann ja, es ist ein bisschen schwierig. Da kann ich jetzt auch nicht unbedingt Sesselproduzent spielen. Ich meine, man könnte sich schon vorstellen, dass es natürlich vielleicht auch nett wäre. An und für sich sollte ja sowas auch in Splitscreen möglich sein, auf dem Fernseher. Ich weiß es nicht genau.
Das wäre natürlich auch cool, Splitscreen halt auf dem Screen halt, auf dem Fernseher.
Ich meine, das ist jetzt mit dem nicht möglich. Also da haben sie jetzt ausdrücklich gesagt, du brauchst eine Konsole pro.
Ah, okay.
Ding. Also das ist nicht möglich, aber es wäre, schätze ich, grundsätzlich technisch möglich und dann wäre dann auch, aber auch wieder die Frage, wie viel so ein Kart einzeln kostet und ob das dann überhaupt ein sinnvolles Ding ist und ich schätze, im Endeffekt für die Details müsste man ein bisschen gucken. Auch interessieren würde mich natürlich, ob man unterschiedliche Erhöhungen fahren kann, also ob Erhöhungen möglich sind. Ich bezweifle es ehrlich gesagt.
Weiß ich nicht. Im Grunde genommen ist es ja, du fährst die Kamera und du musst durch die Tore fahren. Ich nicht gesehen,
das ist wahrscheinlich aber es ist ja quasi, du fährst ja quasi diese Strecke ab und dann ist die Strecke gespeichert und das sind dann ja Informationen, die permanent gespeichert werden müssen, auch während die Kamera nicht die komplette Strecke im Blick hat. Wenn du verstehst, was ich meine. Und das macht es dann wieder schwieriger, das mit Höheninformationen zu machen. Und ich bezweifle,
und der Gegner stark,
dass das funktionieren wird. Genauso wie ein bisschen die Frage ist, auch wenn ich mir da weniger Sorgen mache, wenn du jetzt die Katzen erwähnst, eventuell würde so eine Katze dann tatsächlich das Spiel kaputt machen. Also nicht nur unabsichtlich, sondern auch grundsätzlich irgendwie für einen Absturz sorgen. Das vielleicht nicht, das weiß ich nicht. Ich kann es nicht genau sagen.
Auf jeden Fall für eine bestimmte Zielgruppe, das merkt man schon, auch allein aufgrund der Platzgründe, finde ich.
Ja, ich wette mit dir, das wird, es kommt jetzt auch relativ noch zügig vor Weihnachten. Ich gehe mal davon aus, das wird bei ziemlich vielen Kindern unter dem Weihnachtsbaum liegen. Bei vielen Einzelkindern, die verwöhnt werden von ihren Eltern. Nichtsdestotrotz, für mich ist es auch spannend, allerdings ist es mir zu teuer. Also, wenn es 60 Euro kosten würde, hätte ich es wahrscheinlich schon längst vorbestellt. Aber das wäre ein sehr unrealistischer Preis.
Jetzt noch eine kleine Detailfrage,
die mich... Zu sein.
Kleinigkeit?
Eine Kleinigkeit, die ich jetzt auch noch gerade sehe, wo ich auch gespannt bin, wie das dann in Praxis läuft. Also der Einzelspielermodus, was dann ja für die meisten Leute der normale, also der einzige Modus sein wird, fährt man gegen Bowsers Cooperlinge in 8 Grand Prix Cups mit diversen Environmental Effects to Modify Gameplay. Da frage ich mich dann auch, ob die Strecken da vorgegeben sind und man die quasi zwangsweise nachbauen muss oder ob man dann selber... ich meine, es ist auf jeden Fall spannend, auch wenn natürlich teuer und ich würde keinem empfehlen, da blind zuzugreifen aus vielen Gründen, auch so der technischen Umsetzbarkeit. Also da würde ich definitiv abwarten, bis es raus ist. Auch wenn es natürlich auch wieder sein kann, dass es so limitiert ist, dass man es dann monatelang nicht findet.
Das kann durchaus sein. Ja. Ja, aber wenn Nintendo uns zuhört, ne, also wir testen das gerne, schickt uns einfach 2 Exemplare zu, einmal Mario, Luigi, ne, also wir testen das gerne ausführlich, machen auch gerne ein Video dazu. Du hast ja auch eine Switch, ne?
Irgendwer wird schon eine Switch haben. Switch nehme ich auch gerne von Nintendo, ich meine. Switch und nehme ich auch gerne und dann, kann ich auch das hier ausführlich in meiner 50 Quadratmeter Wohnung testen, die selten aufgeräumt ist.
Aber Sarah hat eine Switch und die benannte Freundin von mir, die mit 2 Katzen, da kann ich dann halt, die hat ja auch eine eigene Switch, also da kann man dann halt auch gegen. Also das ist irgendwie machbar, das kriegen wir schon hin. Wir kriegen tolle Videos hin, wenn wir.
Ja, und ich meine, es gibt ja auch dann wichtige Dinge auszuprobieren, zum Beispiel, ob Katzenhaare sich dann in den Mechaniken von dem Kart verfangen. Also da gibt's vieles, gibt's vieles zu testen, weshalb Nintendo uns jetzt dieses ganze Zeug schicken sollte.
Genau. An gamondo.de. Ja, das war das Große, was diese Woche war. War diese Woche sonst noch irgendwelche Neuigkeiten, irgendwas?
Also ich meine, einiges.
Sachen, ja.
Lukas zuerst.
Lukas zuerst.
Direkt 2 Sachen, die CD Projekt betreffen. Das habt ihr vielleicht auch gelesen. Zum einen wird es eine Next-Gen-Version von Witcher 3 geben. Ja, also für Series X und PS5. Aber auch für den PC. Also eine PC-Version auch kommt, eine neuere. Und zwar soll die schnellere Ladezeiten und auch Raytracing enthalten. Und was noch Neues kommt, ist allerdings leider unklar. Aber auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Und für Besitzer der PS4, Xbox One und PC-Version auch kostenfreies Upgrade. Also nicht die das Control-Ding, das wir letzte Woche besprochen hatten, oder vorletzte Woche war es schon, sondern eine faire Aktion, sage ich mal.
Ja, na gut, ich habe da so die Game of the Year Edition, also von daher. Aber ich weiß nicht.
Das wäre, glaube ich, die einzige Frage, weil, soweit ich weiß, die Next-Gen-Version ist dann die Game of the Year Edition. Ist dann vielleicht die Frage, wenn man noch nicht die Game of the Year Edition besitzt, durch was auch immer diverse Kanäle, ob dann auch wirklich die Leute, die nur quasi das Witcher 3 Grundbasisspiel besitzen, ob die dann auch das Upgrade kriegen, das kann sein. Da würde ich mich nicht wundern, wenn die das nicht bekommen, auch wenn zumindest bei PS4 und bei Xbox One gibt es, glaube ich, auch nur die Game of the Year Edition. Wäre dann halt so? Vielleicht für ein paar, ich meine, also...
Ich habe die normale Version und die DLCs extra physisch gekauft, sogar mit diesen Kartenpacks. Also die, es gibt auch die Standardversion.
Ja, ja, ich meine auch, dass
ja für jetzt... Für die Konsolen?
Ja, für die PS4.
Ja, ja.
Also, das habe ich, ich habe die auch hier.
Okay, okay, wusste ich jetzt nicht. Da ist es vielleicht dann noch die offene Frage, wenn jetzt Leute nur Witcher 3 Standard besitzen, kann ich mir vorstellen, dass die eventuell nicht das Upgrade bekommen. Andererseits, CD Projekt ist sehr spendabel und die haben ja auch Witcher 3, glaube ich, schon ein, zwei Mal gratis rausgehauen inzwischen bei zumindest bei GOG, was denen ja gehört. Von daher würde ich mich andererseits auch nicht wundern, wenn sie dann sagen, ey, kriegen halt alle die Game of the Year Edition.
Ja. Von daher, passt schon.
Ja, ja. Sind die auf jeden Fall. Das, da kann man nichts sagen.
Ja, das ist, das sind die Guten.
Ja, gut geil, CD Projekt.
Ne? Ja, ja, vielleicht.
Naja, man sagt das ja.
Wenn man für CD Projekt arbeitet, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus.
Das stimmt. Der Crunch ist da sicherlich nicht zu vernachlässigen, den die Leute arbeiten müssen.
Ja, gut. Du hattest auch noch was.
Ja, nochmal CD Projekt übrigens. Und zwar... Ihr habt das bestimmt mitgekommen, dass einige Publisher, also auch 2K Games oder sowas, für ihre Next-Gen-Version schon einen US-Preistag von $69.99 gesetzt haben. Also hier sind es dann €74.95 für die Next-Gen-Version, beispielsweise NBA 2K21. Und auch ihr in Activision haben da schon drüber nachgedacht, dass sie wahrscheinlich die $10 bzw. €5 erhöhen werden. Aber auch hier will CD Projekt zumindest bei Cyberpunk weiterhin bei $59.99, also €69.99 bleiben, wie von Michael Nowakowski, dem VP of Business Development, in einem Interview gesagt wurde. Das ganze Interview könnt ihr auch auf cdprojekt.com lesen. Da gibt es einige interessante Fragen, die von CEO und CFO und auch eben dem VP of Business Development beantwortet wurden. Also auch was Preissachen angeht, das könnt ihr da alles nachlesen.
Ja, na gut.
Ja, bin ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht super überrascht. Sowohl von der einen als auch von der anderen Seite. Ich meine, zur letzten Konsolengeneration haben sie auch versucht, die Preise zu erhöhen. Haben es auch nicht geschafft. Und neben CD Projekt gibt es genug Leute, die im Prinzip schon mehr oder weniger bestätigt haben, dass sich da die Preise nicht erhöhen. Schon allein aus der Notwendigkeit heraus. Ich meine, das betrifft ja schon sämtliche Xbox Smart Delivery Spiele, beziehungsweise dann auch die äquivalenten PlayStation Spiele, die ein Next-Gen-Upgrade bekommen. Okay, da jetzt nicht grundsätzlich, aber zumindest bei den Xbox Spielen, dass die dann keine Preiserhöhung bekommen. Also ich bin mir ziemlich, soweit ich weiß, also Dirt 5 wäre jetzt zum Beispiel ein Spiel, was definitiv nicht teurer wird für die Next-Gen-Version, weil da halt die grundsätzliche Version... Also, da würde ich mir jetzt keine großen Sorgen machen. Ist natürlich gut, wenn da natürlich Leute gegenhalten und nicht alle irgendwie Activision und EA und 2K machen lassen, die natürlich versuchen, mehr Geld rauszuholen aus der Sache, aber... Da würde ich mir jetzt keine so großen Sorgen machen.
Ich glaube schon, ich glaube, anfangs hast du schon recht, also dieses Jahr und vielleicht auch im Bereich nächstes Jahr ist nicht, vor allem wenn noch die Spiele für beide Konsolen kommen, aber spätestens wenn es nur noch PS5 und Series X ist, glaube ich schon, dass eine Preiserhöhung unvermeidlich ist. Und auch, also es ist ja auch nicht unlogisch. Also die Spiele sind so lange mittlerweile auf einem gleichen Niveau, dass es nicht wirklich unwahrscheinlich ist, dass die jetzt mittlerweile
steigen. Aber...
Also mich würde es nicht wundern,
wenn das... Das ist genau der Grund, warum sie es nicht machen können. Und insbesondere, wenn sie dann irgendwie anfangen nächstes Jahr, wo sie dann anfangen, ja, das sind ja jetzt nur die PS5-Spiele beziehungsweise Xbox Series X-Spiele. Und ich meine, es werden ja auch dieses Jahr schon Next-Gen-exklusive Spiele erscheinen. Da bin ich mir... Da würde ich Wetten drauf abschließen, dass da eine universelle Preiserhöhung nicht passieren wird. Das wurde so oft versucht und es ist immer schief gelaufen und Auch wenn es in vielerlei Hinsicht Sinn machen würde, je nachdem, wie groß die Produktion ist und je nachdem, wie die Margen sind, dass vielleicht Spiele teurer sein sollten, so ungern man das als Endkonsument hört, kann ich mir nicht vorstellen, dass die über 60 beziehungsweise dann halt diese 70 € unverbindliche Preisempfehlung gehen werden. Es wird vielleicht passieren, dass sie jetzt vielleicht versuchen, insbesondere mit dem Push auf Digital ein bisschen strenger zu sein, was Retail-Händler angeht und da mehr drauf pushen, dass die dann auch wirklich 70 € verlangen. Was eine Summe ist, die ich nie für Spiele ausgebe. Also also für einen Nicht-Special Edition habe ich, glaube ich, noch nie 70 € ausgegeben, weil es eben halt bei Retail immer billiger ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht irgendwie versuchen zu pushen, dass das auch bei Retail-Versionen dann halt angeglichen wird auf diese 70 €. Insbesondere, weil ja auch das Interesse da ist, mehr auf digital zu gehen, wo dann halt Vollpreisspiele 70 € kosten müssen, weil es die unverbindliche Preisempfehlung ist und so weiter und so fort. Das könnte ich mir vorstellen, aber ich kann mir ich sehe keine Möglichkeit, dass da die Preise wirklich erhöht werden für Next-Gen-Spiele.
Naja, bei NBA hast du es jetzt. Das Spiel ist für 75 € vorbestellbar.
Ja.
Also ich würde dann nicht nur glauben. Einzelne Sachen ausgenommen. Ja. Dass sie es versuchen werden, ist klar. Aber ich meine, da erinnere ich mich an zu viele Instanzen, wo das versucht wurde. Wie gesagt, so ziemlich bei jeder Konsolengeneration wird das anfangs mal versucht. Und dann gab es ja auch noch so Sachen wie dieses Project $10. Wo Sachen dann quasi halt auf gratis DLC-Pässe gegeben wurden, um irgendwie Gebrauchthandel zu unterdrücken. Aber nee, da hatten sie nie Erfolg mit. Und da sehe ich auch jetzt keinen Erfolg, insbesondere wenn man bedenkt, dass wir auch einen sehr soften Konsolenstart haben und wir in einer massiven Rezession leben, die es eh schon schwierig macht für Leute, diese Next-Gen-Konsolen überhaupt zu kaufen.
Zumindest dieses Jahr, ja. Aber ich würde gespannt hingucken. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da einiges gemacht wird, um dann vielleicht auch nochmal die $10 oder 10 Euro rauszuholen.
Nee. Also da würde ich Wetten drauf abschließen, dass sich die grundsätzlichen Preise nicht erhöhen. Und ich meine, es gibt ja im Prinzip haben sie ja schon herausgefunden, wie man mehr Geld verdient mit Spielen. Im Prinzip sind das ja die ganzen Games as a Service Sachen und insbesondere 2K ist sehr übel mit Games as a Service Sachen und Geld zu verlangen für Sachen, die einstmals gratis waren. Da gibt's an und für sich die Mittel und Wege und ich sehe da nicht, dass das sich dauerhaft halten wird, dass wir mit einer Norm von höheren Preisen leben müssen, unabhängig davon, dass es vielleicht Sinn machen würde.
Ja, Jan, jetzt aber. Du wolltest doch auch noch irgendwas erzählen.
Ja, irgendwas. Ein paar Kleinigkeiten. Zum einen, Doom 1 und 2 kennt ihr. Doom hast du gespielt, oder? Also das von 93.
Ja, Doom habe ich sehr ausgiebig gespielt. Doom 2 auch und inzwischen auch Doom 64 und natürlich die anderen Dooms, also zumindest die letzten Doom 2016, Doom Eternal. Aber du willst auf was anderes hinaus.
Ja, ich bin trotzdem sehr stolz auf dich. Inoffiziell gibt es das ja schon lange, weil die ganzen diversen Doom-Distributionen, die sich so über die letzten fast 30 Jahre angesammelt haben, da gibt es ja diverse Modifikationen und was auch immer so, aber jetzt zum ersten Mal offiziell werden Doom 1 und 2 Widescreen-Support bekommen für die letzten Versionen, die Bethesda rausgehauen hat. Woohoo. Die auch ziemlich gute Versionen waren und ich meine, ich bin zumindest mal gespannt, weil es ist ja auch so eine Sache, die ein bisschen das Gameplay verändert und ich denke, es sind nur optionale Sachen, aber ich fand es zumindest eine ganz interessante Kleinigkeit. Das FOV wird, also Field of View wird wohl ein bisschen erhöht, damit das passt. Die Original-DOS-Versionen werden natürlich weiterhin verfügbar sein. Es wird wohl ein Update kommen, dass ein optionales Fadenkreuz dazu kommt, was ein bisschen bizarr ist für Doom. Gyrosteuerung für PC, Switch und PS4, wo ich eigentlich dachte, die Switch hätte das schon, aber bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Vielleicht auch nur für Doom 64. Und mehr Controller-Support für die PC-Version. Das fand ich ganz interessant. Will das jemand kommentieren? Sonst mache ich direkt weiter.
Naja gut, Gyrosteuerung, habt ihr damit schon mal Erfahrung gehabt? Also ich habe damit ja Splatoon gespielt. Muss sagen,
ja, ich hatte es auch bei Splatoon ausprobiert. Es ist nett und man könnte sich dran gewöhnen für so Feinsteuerungen, aber das war mir dann doch ein bisschen umständlich. Insbesondere halt auch die Sache, dass man dann quasi immer das Gamepad auf die gleiche Weise halten muss.
Ich fand es eigentlich, also mindestens jetzt so in so einem hektischen Shooter, also jetzt Splatoon halt, es ist eigentlich super, weil das ist ja wie so eine Art Pointer schon fast. Also es funktioniert besser, als wenn du es mit einem Stick machst. Also beim Stick kannst du ja nur in eine Richtung drücken, aber hier mit dem Ding hast du ja quasi, ja, es ist natürlich nicht so präzise wie eine Maus, aber es ist ja schon präziser als, also zumindest jetzt meiner Erfahrung nach, präziser als jetzt mit dem Stick. Aber du hast schon recht, natürlich, das Gamepad dann entsprechend zu halten, ist natürlich mies. Also zumindest jetzt ja, bei der Wii U-Version von Splatoon war das furchtbar, weil das Pad so schwer war. Aber bei der Switch war das jetzt eigentlich tatsächlich, weil da habe ich Splatoon 2, das war eigentlich relativ cool, muss ich sagen.
Ich meine, damit es definitiv Fans von und für mich persönlich ist es halt die etwas bessere Genauigkeit nicht unbedingt wert, die Umstände, die das erzeugt. Aber ja, eben gut, das eine.
Ja, genau. Du kannst jetzt zum nächsten springen.
Dankeschön. Die nächste Sache ist das Studio Vlambeer. Sagt euch das was?
Nein.
Sagt euch Ridiculous Fishing was?
Nein, aber das klingt irgendwie cool.
Lufttrousers.
Ja, Lufttrousers kenne ich, das habe ich gespielt
auf der PS3. Das ist doch so ein Shooter, oder? So ein...
Ja. Nuclear Throne, sagt euch vielleicht auch etwas.
Ja.
Also, Vlambeer, das ist quasi so einer der primären Indie-Studios gewesen, auch wenn sie jetzt länger nichts rausgebracht haben. Und sehr, sehr, sehr extrem einflussreich, insbesondere bei Indie-Zirkeln. Zwei-Personen-Team bestehend aus Jan Wilhelm Niemann, kann ich nicht aussprechen, ist ein sehr niederländischer Name, und Rami Ismail, der allgemein auch außerhalb von Vlambeer quasi so mehr oder weniger der Botschafter der ganzen Indie-Szene ist. Und jetzt, wo Vlambeer 10 Jahre alt geworden ist, haben beide entschlossen, das Studio zu schließen.
Mit der Aussage hätte ich nicht gerechnet jetzt.
Ich dachte, jetzt kommt der große neue Titel.
Ich auch, und jetzt
ist das was Trauriges.
Ja, es ist ein bisschen seltsam, weil sie hatten einen Titel geplant namens Ultrabugs, was schon seit 2 Jahren oder so in Entwicklung ist, der jetzt so ein bisschen in der Schwebe hängt. Ich meine, beide Leute hatten zwischendurch, insbesondere Jan Wilhelm Niemann oder wie auch immer das ausgesprochen wird, haben an anderen Sachen gearbeitet, zum Beispiel an Minute, das war auch ein sehr nettes Spiel.
Das kenne ich sogar, ja.
Und jetzt kommt auch von dem Herren dieses Jahr noch Discroom raus, was auch einigen Hype hat, zumindest bei einigen Zirkeln. Und ja, sie haben sich jetzt halt entschlossen, quasi zu dem 10 Jahren, dass sie halt dicht machen. Im Prinzip nicht aus irgendwelchen bösen Sachen hinaus, sondern einfach, weil sie in andere Richtungen gehen wollen. Beziehungsweise ich schätze angesichts dessen, dass Nuclear Throne auch, glaube ich, 2017 rauskam, da auch, glaube ich, des Öfteren schon die Entwicklung irgendwie ausgebremst wurde. Und an und für sich ist es traurig, aber in gewisser Weise auch positiv, dass mal ein Studio aus eigenem Ermessen schließt und nicht irgendwie, weil sie es müssen, weil sie pleite sind oder so. Es hat definitiv keine augenscheinlichen negativen Gründe. Sie haben sich halt entschlossen, quasi an der Spitze aufzuhören, mehr oder weniger.
Ja, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
So in etwa, ja. Und ja, trotzdem halt, wie gesagt, ein extrem, extrem einflussreiches Studio. Super Cratebox fällt mir noch ein. Das haben vielleicht viele Leute damals noch als Flash-Spiel gespielt. Ist auch von denen. Und im Prinzip haben sie nur sehr gute Titel rausgebracht. Gut, ich war jetzt kein Riesenfan von Nuclear Throne, aber war trotzdem sehr, sehr okay.
Erwähn's doch dreimal, ja.
Und das war das letzte Spiel, was sie rausgebracht haben. Luftrausers ist ein fantastisches Spiel. Ridiculous Fishing kann ich auch empfehlen. Das ist ein Spiel, das ist ein Angelspiel für Mobilgeräte. Ich glaube, es sollte noch für iOS und für Android verfügbar sein. Quasi so eine Art umgedrehtes Dynamitfischen. Man legt halt seine Route aus und nimmt halt nach und nach Fische auf. Und die werden dann halt alle im Endeffekt in die Luft geschleudert und man ballert sie mit Schrotflinten oder besseren Waffen später ab.
Okay, ich habe schon als gesagt, dass das umgekehrtes Dynamitfischen ist, dass die Fische mit Dynamit werfen.
Ich bin mir nicht sicher. Es kann sogar sein, dass das eventuell einer der Hürden ist, die man später antrifft. Aber wie gesagt, im Prinzip haben sie nur sehr gute, sehr beliebte Spiele gemacht und wie gesagt, zwei sehr, sehr einflussreiche Leute, insbesondere Arami Ismail, und werden sicherlich auch weiterhin sehr gute Spiele machen, aber jetzt halt quasi getrennt, beziehungsweise nicht unter Flambier, was übrigens niederländisch ist für brennender Bär.
Wow. Brennender Bär.
Brennender Bär.
Ah, okay.
Quasi der Flammenbär oder vielleicht, weiß ich nicht. Und vielleicht um ein letztes Thema anzusprechen, weiß ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht der Riesen-PC-Experte, aber da können wir uns vielleicht gegenseitig helfen, Lukas und ich. Es wurden ja jetzt noch die nächste Generation von Nvidia-Karten angekündigt. Zu einem Preis, den ich nicht billig nennen will, aber zumindest im Gegensatz zu der letzten Kartengeneration bezahlbar.
Also im Vergleich zu der 280er-Reihe auf jeden Fall wirklich fair, oder vor allem zu der 280.
Ja, ich meine grundsätzlich, wenn ich das gesehen habe, kann man Pi mal Daumen sagen, sämtliche Karten 500 Euro billiger als ihr jetziges Äquivalent.
Das bleibt dann schon die Frage auf, wenn die Karten dann rauskommen, was mit den alten passiert, weil dann lohnt sich
weniger wertlos, aber was mir Co-Redakteur und oft genug Co-Moderator Anton gesagt hat, ist das wohl eine normale Taktik bei Nvidia? Ich meine, ich bin ein bisschen überrascht, aber dann wiederum bin ich jetzt auch positiv überrascht, dass jetzt halt die Sachen halbwegs bezahlbar sind. Also die Nvidia RTX 3070, die laut eigenen Aussagen von Nvidia genauso leistungsfähig, wenn nicht leistungsfähiger sein soll als die RTX 2080 Ti, soll in der quasi offiziellen Nvidia-Konfiguration so um die 500 Euro kosten.
380 und die 280 Ti sollen leistungsgleich sein. Ich glaube, die
2070 RTX 2070 Ti soll die Leistung von der RTX 280 Ti haben.
Okay. Oh, das ist natürlich schon
interessant. Also es ist wohl tatsächlich auch ein riesiger Leistungssprung.
Also da würde es eigentlich verwundern, wenn sie nicht die anderen aus dem Sortiment nehmen, weil sonst machen sie ja, also das lohnt sich ja dann kaum noch.
Ja, also ich denke, offiziell werden sie wohl aus dem Sortiment genommen. Wer jetzt dann natürlich seine Karte loswerden will, seine ziemlich teure, bis heute noch RTX 2080, 2070 Karte, der wird dann ein bisschen gelackmeiert sein. Das ist, schätze ich, das Negative daran, aber dann zumindest, anscheinend die Zukunft des PC-Gamings ein bisschen bezahlbarer, als es zuletzt aussah.
Also zumindest, wenn man vorher nicht schon auf AMD umgestiegen ist, weil die haben eigentlich immer relativ Preis-Leistungs-Verhältnis-mäßig gute Karten gehabt.
Was kostet denn da, was ist denn bei denen so die Preisspanne gewesen?
Also die 5700 XT, was so ungefähr auf Höhe mit einer 2070 ist, hat halt irgendwie 150 Euro weniger gekostet. Also ich glaube um die 400 beispielsweise. Letztes Jahr. Das ist dieses Jahr dann wahrscheinlich ein bisschen niedriger. Und eine 2070 hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt immer noch 550 oder sowas gekostet. Oder 600 fast schon. Die 280 Ti ist ja eh unbezahlbar. Das ist ja sowieso absurd. Aber ja, also AMD
auch hat schon okay. Andererseits halt von dem geringen Wissen, was ich habe, trotzdem halt Nvidia eigentlich immer durch die Bank weg in den letzten paar Generationen, aber halt leistungsfähiger gewesen und halt eben mit Features aufgetrumpft, wie halt eben internen Capture-Chip und jetzt halt zuletzt mit Raytracing. Und jetzt quasi schon mit der zweiten Generation Raytracing, während AMD jetzt noch, ist es dann überhaupt noch dieses Jahr quasi das erste Mal Karten mit Raytracing anbieten wird?
Nicht dieses Jahr noch, bin mir nicht ganz sicher.
Ich meine, gut, innerhalb der Next-Gen-Konsolen werden sie was anbieten, weil das sind ja beides AMD-Grafik-Chips, nur bei den Konsumentenkarten weiß ich nicht.
Also generell bin ich bei PCs eher wirklich, also ja, GeForce oder Nvidia hat, die haben bei den Grafikkarten wirklich immer die Nase vorne, was die Leistung an sich angeht und auch die Features. Aber da ist halt die Frage, auf was man dann als Konsument wirklich eher Wert legt, ob man vielleicht wirklich 200 Euro spart bei einer Grafikkarte und dann vielleicht irgendwie 5% weniger Leistung hat. Und zumindest bei der 2000er-Reihe dann das RTX noch in den oder das Raytracing noch in den Anfangsschritten war. Jetzt bei den Preisen kann man wahrscheinlich auch wirklich dann auf eine Nvidia-Grafikkarte umsteigen, weil das RTX, das Raytracing ist jetzt wahrscheinlich auch deutlich verbessert worden. Ich weiß nicht, wie heißt das, Kerne oder?
Irgendwie sind das nochmal dedizierte Threads oder Kerne. Ja. Da kenne ich mich wirklich nicht genug aus. Wie gesagt, das ist nur etwas, was ich immer so nebenbei beobachte, weil ich jetzt auch kein so großer PC-Spieler bin. Aber halt andererseits, jetzt wird's halt mal wieder interessanter.
Ja, ich glaube, da haben sie die Zahl ordentlich hochgeschraubt und dann lohnt sich's wahrscheinlich wirklich auch jetzt bei den Preisen auf eine Nvidia-Grafikkarte umzusteigen. Also die kommen am 17. September, glaube ich, raus. Oder die erste zumindest, die 380.
Und ja, ich glaube, die 380 kommt am 17. und ich glaube, die kommen dann so verzögert halt ein paar Wochen später raus, inklusive der 390er, die jetzt quasi die Titan-Klasse ablösen wird. Aber dann halt immer noch mit 1.500 Euro, glaube ich, zwar immer noch wesentlich billiger ist als eine RTX Titan, aber immer noch nicht für den generellen Gebrauch gedacht. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, andererseits war es ja Nvidia auch, die Preise so arg hochgeschraubt haben zuletzt. Aber dass sie dann jetzt wieder arg runtergeschraubt haben, ist zumindest eine positive Entwicklung. Will ich jetzt nicht unbedingt Nvidia für gratulieren, aber es macht zumindest halt, aber es macht jetzt halt zumindest wieder PC-Spielen um einiges interessanter, denke ich, für viele Leute. Insbesondere wenn jetzt natürlich auch dazu kommt, dass bei Microsoft natürlich selbstverständlich schon seit langer Zeit es keine konsolenexklusiven Spiele mehr gibt. Und Sony ja anscheinend auch ganz gut fährt. Also ich meine, sie hatten jetzt vor einer Woche oder so, hatten sie dann nochmal gesagt, ja, andere Exklusivtitel für PlayStation werden auch jetzt irgendwann für PC erscheinen.
Genau, und das hatten die auch noch. Es war, glaube ich, so eine Aktionärskonferenz oder sowas, wo die es genannt
haben. Ja.
Dass die dann, scheint hier Horizon Zero Dawn tatsächlich so eine Art Testballon gewesen zu sein und scheint positiv gelaufen zu sein, deswegen bringen die wahrscheinlich dann auch noch andere exklusive Titel dann für den PC.
Ja, also ich meine, PC-Spielen, zumindest wenn man einen PC nur für Spielen baut, wird immer noch wesentlich teurer sein als Konsolen, aber zumindest wieder ein bisschen attraktiver.
Ja, das ist wahr. Ja, das ist doch ein nettes Schlusswort. Und bevor jetzt hier Krankenwagen vorbeifährt, denn das ist heute noch nicht passiert, es ist noch kein Krankenwagen vorbeigefahren oder Feuerwehrwagen, was ein Wunder ist.
Eine Highlight-Folge.
Ja, das ist unglaublich, das ist eine besondere Folge. Deswegen sollten wir die jetzt auch ganz schnell beenden, bevor das doch noch passiert. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir jetzt tatsächlich mal eine Stunde früher aufgenommen haben, wer weiß. Ja, dann bedanke ich mich bei der Expertise von Jan und Lukas. Danke, dass ihr wieder dabei wart und über die aktuellen Entwicklungen im Videospielbereich geplaudert habt. Gerade jetzt hier dein Bericht über Ari und wie ist das?
Irgendwas mit Seasons? Of the Seasons.
Ja, genau. Das ist ja ein Titel, der mich tatsächlich auch interessiert.
Hoffentlich noch weiterhin interessiert.
Ja, es hat mich tatsächlich jetzt ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen. In den Trailern sieht es immer noch gut aus, also auch von den Rätseln her, aber naja.
Dafür sind Trailer da.
Ja, aber dafür sind auch die Tests da, beziehungsweise die Eindrücke von Spielen in Podcasts, damit man so einen Eindruck von so einem Spiel bekommt. Und ja, ich konnte wenigstens ein bisschen was über For God, das ist online erzählen, was jetzt auch nicht so unbedingt ansprechend war. Gut, das war's. ja, beende ich jetzt mal den Podcast. Das war's von uns und wir hören uns das nächste Mal beim nächsten Gammondo-Cast. Hoffe ich jedenfalls. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt, ihr könnt uns gerne schreiben und Fragen stellen. info@gammondo.de oder podcast@gammondo.de. Das kommt bei uns an. Bis dahin.
Ich will auf die Seite klicken.
Ja, komm.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.